Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Politik vor Ort gestalten, ganz konkret dort, wo die Menschen wohnen, etwas bewegen und verändern. Das machen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in Deutschland. Die meisten übrigens ehrenamtlich oder in Teilzeit. Und gedankt wird es ihnen nicht immer. Sie werden angefeindet, bedroht, angegangen. Aber oft genug wird ihnen eben dann auch doch gedankt und wird ihre Arbeit doch wertgeschätzt. Aber es ist eben nicht einfach, als Kommunalpolitiker in Deutschland zu arbeiten, aus vielen verschiedenen Gründen. Und das, obwohl ja eigentlich diese Politikerinnen und Politiker vor Ort eigentlich sehr viel bewirken können und sehr viel auch bewegen können, ganz konkret im Alltag der Menschen. Kommunalpolitik. Nach all den Anfeindungen und auch Übergriffen, das betrifft ja nicht nur Kommunalpolitiker, sondern auch Landespolitiker, Europapolitiker, sogar Bundespolitiker. Wollen wir fragen, wer macht das eigentlich noch, Kommunalpolitik? Welche Erfahrungen haben Sie zum Beispiel als Kommunalpolitiker, Politikerin oder als Bürgerinnen und Bürger ganz vor Ort mit Ihrer Kommunalpolitik? Gibt es da genug Unterstützung, gerade für die ganz vielen Ehrenamtlichen, denn die allermeisten machen es im Ehrenamt in Deutschland, weit über die Hälfte. Erzählen Sie uns davon. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Kommunalpolitik. Wer macht das eigentlich noch? Das hat uns in dieser Woche hier im Deutschlandfunk Kultur ganz besonders beschäftigt. Und heute wollen wir mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen und haben natürlich uns Menschen eingeladen, die zu diesem Thema einiges sagen können, nämlich Nicole Pichotta. Sie ist von der SPD, 37 Jahre alt, Ratsfrau, ehrenamtliche, natürlich hätte ich was gesagt, eine ehrenamtliche Bürgermeisterin von Oldenburg in Niedersachsen und jetzt mit uns über Internetleitung verbunden. Schönen guten Morgen, Frau Pichotta.
Guten Morgen.
Und Christian Erhard Masiewski ist bei uns. Er ist Chefredakteur einer Zeitschrift, die sich um Kommunalpolitik kümmert. Kommunal heißt sie. Er ist Gemeinderat eines Ortes hier in der Nähe von Berlin, im Norden von Berlin, nämlich Hohenneuendorf und deswegen auch im Studio. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frau Pichotta, wie ist das eigentlich? Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten weniger das Positive gehört, was politische, demokratische Arbeit vor Ort angeht, sondern eher das Negative, nämlich Übergriffe, Bedrohungen, zum Teil sogar Gewalt. Das ist ja eine ganz lange Liste, da scheint sich wirklich auch die Stimmung verändert zu haben zum Negativen hin und vor allem auch die Zahlen sagen es ja, dass die Übergriffe immer stärker geworden sind. Welche Erfahrungen machen Sie auf diesem Gebiet?
Also ich persönlich stelle fest, momentan mitten im Wahlkampf, dass wahnsinnig viele Plakate beschädigt werden, auch in einer sehr krassen Art und Weise. Und natürlich merkt man schon, dass manche Menschen einfach sehr frech sind und auch sehr, sehr, sehr klar verbal auch attackieren. Das ist ein bisschen schade, dass man dann, sag ich mal, Politik erklären muss, für die man gar nicht verantwortlich ist.
Was heißt das konkret? Was haben Sie erlebt in den letzten Tagen und Wochen?
Das geht darum zum Beispiel, dass einfach Sachen beschädigt werden, dass man am Stand steht und Zurufe hört, sowas in der Richtung.
Was hört man da? Sagen Sie es, beschreiben Sie es uns.
Ja, so Sachen wie, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, solche Dinge halt.
Und Sie als Frau werden besonders angegriffen, das hört man ja immer wieder, dass Frauen auch besonders Ziel sind?
Na, also ich habe ein, zwei Erlebnisse, die nicht so schön waren bei Terminen, wo ich geladen war, wo dann der Moderator zum Schluss sagte, ja, beim nächsten Mal bitte mit einem kürzeren Rock. Oder dass ich gehört hatte, so nach dem Motto, ja, Sie sehen ja in echt viel hübscher aus, Sie brauchen neue Porträtfotos.
Die üblichen sexistischen Sprüche, glaube ich. Die
sind einfach total doof, ja.
Die man, glaube ich, als Frau immer wieder hört, auch in anderen Bereichen dieser Gesellschaft. Was motiviert Sie eigentlich, wenn Sie mit sowas konfrontiert sind? Was lässt Sie dabei bleiben?
Also ich finde, für mich überwiegt deutlich das Positive. Ne? In der Kommunalpolitik kann man direkt vor Ort gestalten, Stadt schöner machen. Man sieht, was man bewirken kann. Man macht als ehrenamtliche Bürgermeisterin Termine mit, wo sich die Leute wirklich über die Anwesenheit wahnsinnig freuen. Am letzten Wochenende war ich bei einem 100-jährigen Geburtstag und die Frau war einfach so happy, dass ich mir die Zeit dafür genommen habe. Und ich meine, das ist ja was unfassbar Besonderes, so alt zu werden und so viel Lebenserfahrung zu haben. Und dann das so zu wertschätzen, dass eine junge Frau zu Besuch kommt, sag ich mal. Ne? Und das andere war, wir hatten jetzt am Dienstag den Oldenburger des Jahres gewählt. Das sind so ein Ehrenamtspreis in Oldenburg. Und in Oldenburg engagieren sich 40% der Bürgerinnen für eine schönere Stadt. und dass man mit der Anwesenheit einfach da so viel Wertschätzung zurückgeben kann, das ist einfach großartig.
Aber Sie machen es im Ehrenamt, das heißt, Sie kriegen allerhöchstens eine Aufwandsentschädigung, ne?
Ja, genau, ich kriege eine Aufwandsentschädigung.
Aber das ist wirklich eine Aufwandsentschädigung, das ist kein Einkommen in dem Sinne, mit dem man irgendwie rechnen kann.
Nee, also mit Einkommen, mit dem man rechnen kann, finde ich sowieso nicht, weil Politik im Ehrenamt ist irgendwie da nichts sozusagen, womit man rechnen sollte, finde ich, weil die Perioden ja immer limitiert sind, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, man kann da auch über Zahlen reden, also es sind roundabout 400 Euro pro Monat brutto, die man als ehrenamtliche Bürgermeisterin in Oldenburg bekommt. Sie können mich jetzt festnageln auf den Cent, vielleicht habe ich mich da jetzt ein bisschen vertan mit, aber so in der Richtung ist so die
Marschrichtung,
wenn man das auf die Stunden runterrechnet, ist das
verdammt
unvergleichbar.
Wenig. Verdammt wenig.
Ja. Aber ich will mich nicht beklagen.
Nein, natürlich. Also ich meine, das ist ja wirklich auch interessant, es gab ja auch neuerdings letztens eine Umfrage, Sie sind ja zum Beispiel auch Mitglied im Netzwerk junger Bürgermeister und dort kann man auch eine Umfrage sehen, die sagt, dass drei Viertel aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die allermeisten arbeiten ja ehrenamtlich, ihren Job wirklich lieben und sogar wieder neu antreten würden. Aber fast genauso viele sagen auch, dass sie eigentlich überlastet sind. Also man liebt den Job offenbar in der Kommunalpolitik, ist aber gleichzeitig auch überlastet.
Ja, man muss halt ein hohes Maß an Selbstdisziplin auch mitbringen. Also man wird natürlich viel angesprochen vor Ort, wenn man irgendwie so das Gesicht auch vor Ort ist. Und da muss man einfach für sich eine Struktur finden, wie man die Themen vernünftig abarbeitet, bearbeitet, freundlich bleibt. Man muss ja rund um die Uhr irgendwie bei Terminen und wo man überall ist, gut drauf sein. Das ist natürlich was mit Anstrengung verbunden ist, aber man muss auch eine Disposition dafür haben. Und dann macht einem das großartig viel Spaß. Und deswegen, also es ist schon eine Herausforderung, aber wenn man da Bock drauf hat, ist es so das Großartigste, was man machen kann, weil man den Menschen viel zurückgeben kann, aber auch seiner Stadt viel zurückgeben kann. Ich selber komme ja aus Oldenburg, habe dort studiert, bin da zur Schule gegangen etc. pp. Also die Stadt ist fest in meinem Herzen und wenn ich da was zurückgeben kann, freue ich mich.
Christian Erhardt-Masiewski, das sind ja eigentlich gute Nachrichten, oder? Das ist ja wirklich aufbauend. Also trotz all der Probleme, die es natürlich auch gibt, ne?
Ja, trotz all der Probleme. Ich glaube, es ist nach wie vor so, gerade weil Frau Pjotta auch gerade sagt, so ja, ich kriege da 400 Euro für. Also andere liegen sogar eher bei 100, 200 Euro, die ganzen Gemeinderäte, fast 200.000 übrigens Ehrenamtliche alleine in Deutschland. Das ist eine ganze
die
Menge.
Die meisten. Die 60% aller Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister. Von den Bürgermeistern sind es fast 70%, die ehrenamtlich tatsächlich tätig sind. Und dann kommen, wie gesagt, die ganzen Gemeinderäte noch mit dazu. Da sind wir eben bei fast 200.000 Menschen. Und von denen macht das keiner fürs Geld. Das ist vollkommen egal. Also selbst wenn die kein Geld dafür bekommen würden, sie würden es trotzdem machen. Und das ist eigentlich das Schöne, weil es eben tatsächlich dieses, und das hat Frau Jochter ja gerade so wunderschön gesagt, die Möglichkeit tatsächlich ist, vor Ort etwas zu gestalten, also seiner eigenen Stadt etwas zurückzugeben, mit dem Bürger darüber zu diskutieren, wie kann ich diesen Spielplatz hier schöner machen? Das sind so diese täglichen Themen, über die man dort spricht. Das ist greifbar und das macht Politik so anschaulich auch und deswegen unterscheidet sie sich so massiv von der, ich sag mal, großen Politik im Bund oder in den Ländern. Und deswegen finde ich es auch immer so schade, was Frau Pichotte gerade sagte, dass sie dann ganz häufig am Wahlkampfstand jetzt angefeindet wird für Dinge, für die sie eben nicht verantwortlich ist. Egal für welche Partei sie beispielsweise auch im Gemeinderat sind, das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist vollkommen egal und sie haben nichts gemein letztendlich mit dem, was möglicherweise die Ampelkoalition ihnen gerade irgendwie nicht gefällt. Und das ist allerdings im Bewusstsein vieler Bürger inzwischen nicht mehr so drin. Das ist eigentlich das, wo ich so ein bisschen schade finde. Das hat was mit politischer Bildung auch zu tun.
Wir haben übrigens zwei Drittel der Ampelkoalition hier in der Sendung, nämlich Christian Erhardt-Masiewski, der für die FDP in Hohenneuendorf bei Berlin aktiv ist und Nicole Pichotta, die für die SPD aktiv ist. Und trotz all der Schwierigkeiten offenbar gibt es immer wieder auch positive Dinge, die einen motivieren. Sie eben sind ja nicht nur Chefredakteur dieser Zeitschrift, die eben auch viel reflektiert über Kommunalpolitik, sondern eben auch selber Gemeinderat, ehrenamtlich natürlich, muss man ja fast schon sagen, in diesem Zusammenhang in einem kleinen Ort nördlich von Berlin. Was war denn für Sie so in den letzten Wochen und Monaten etwas, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt habe ich was geschafft, ich weiß, warum ich das tue?
Es sind fast immer so diese Einzelpunkte. Bei uns zum Beispiel in der Gemeinde gibt es im Moment eine große Diskussion über ein neues Baugebiet. So, und da kam dann so diese Diskussion auf, was sind wir denn eigentlich? Da sollten etwas größere Häuser und die Investoren möchten auch gerne etwas höher das Ganze bebauen. Und dann kommen sie ganz schnell in einen Dialog mit Menschen. Und das fand ich das Spannende, dass dann ganz viele sich gemeldet haben, gesagt haben, ich sehe uns als Schlafstadt. Die nächsten sagten, nein, ich möchte ja etwas urbaner werden. Schließlich sind wir in der Nähe von Berlin. Also diese Diskussion Diskussionen, diese sehr unterschiedlichen Herangehensweisen auch, die helfen einem selber dann hinterher unheimlich, um auch Entscheidungen zu treffen. Das finde ich wahnsinnig spannend, dass es diesen direkten Austausch tatsächlich mit den Menschen gibt und die dann auch bereit sind, wenn sie denn ein Thema wirklich interessiert, mit einem auch wirklich zu diskutieren.
Das klingt nach einer guten Dialogkultur da bei Ihnen.
Ist es auch, ja, ist es auch. Also es gibt halt immer diese Ausnahmen und das muss man immer wirklich auch sagen. Das ist wirklich,
was sind das für Ausnahmen? Was sind das für Menschen, die aggressiv werden, die diese Angriffe ausüben? Das müssen ja nicht nur, körperliche Angriffe sind ja eher zum Glück immer noch die Ausnahme. Meistens sind es ja verbale Übergriffe.
Ne? Ja, wobei körperliche Angriffe schon auch. Also jeder 11. Bürgermeister in Deutschland ist bereits körperlich wirklich angegangen worden.
Das kann nur eine Schubserei sein.
Das kann auch mal eine Schubserei sein. Die ganz schlimmen Fälle, die kennen wir auch mit Messerstechereien und Ähnlichem, die sind glücklicherweise die Ausnahme. Trotzdem belastet das viele, weil sie einfach sagen, traue ich mir das noch zu? Oder wenn dann so Sätze kommen, das habe ich vor 10 Jahren selber mal erlebt, auf dem Anrufbeantworter, ich weiß, wo dein Sohn zur Schule geht. Dann überlegen sie sich natürlich tatsächlich, mache ich das noch? Muss ich mich selber nur schützen oder möglicherweise meine Familie schützen? Das sind aber Ausnahmen. Trotzdem, genau dieses Verbale ist es im Grunde genommen, wo Menschen tatsächlich natürlich Angst bekommen. Aber wie gesagt, das sind tatsächlich die Ausnahmen. Ich behaupte mal, 98% aller Bürger in ihrer Stadt sind eben nicht so. Und die muss man in den Mittelpunkt rücken. Und mit den anderen muss das Strafgesetzbuch entsprechend umgehen.
Ja. Und viele sind ja auch aktiv, ohne direkt jetzt Kommunalpolitiker oder Politikerin zu sein, ohne direktes Mandat, sondern eben auch Teil im Vereinsleben, im Alltag sowieso. Ich glaube, es sind ja Millionen von Menschen, die da etwas für ihre Kommune tun, ohne jetzt direkt auch einer Partei anzugehören oder auf einer Liste zu stehen. Erzählen Sie uns von Ihrer kommunalen Aktivität, von Ihren Tätigkeiten, ob Sie nun ein Mandat haben oder nicht, ob Sie einen Posten haben oder nicht, ehrenamtlich oder hauptberuflich. Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen, von dem, was Sie motiviert, von dem, was Sie vielleicht doch demotiviert, von auch den Problemen. Natürlich, darüber sollten wir auch reden, die großen, großen Geldprobleme der meisten Kommunen in Deutschland, auch die Herausforderung der Bürokratie und vieles andere mehr. Und wenn Sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Bürger sind und einfach bestimmte Erwartungen an die Kommunalpolitik haben oder Erfahrungen mit der Kommunalpolitik vor Ort haben, ob es nun eine kleine Gemeinde ist mit 100 Einwohnern oder eine große Stadt mit 250.000, dann erzählen Sie uns davon. Nicole Pichotta ist bei uns von der SPD-Ratsfrau in Oltenburg in Niedersachsen und Christian Erhard Masiewski ist Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal. Und natürlich können Sie diese Sendung auch immer hören, jederzeit unter deutschlandfunkkultur.de. Das ist übrigens eine Adresse, wo Sie einiges finden zum Thema Kommunalpolitik. Da haben wir uns in den letzten Tagen ausführlich damit beschäftigt. deutschlandfunkkultur.de. Kommunalpolitik. Wer macht das eigentlich noch? Das ist unsere Frage bei all den Widerständen, Problemen. Gibt es aber auch viel Positives. Das haben wir schon gehört von Nicole Pichotta, die bei uns ist über Internetleitung verbunden in Oldenburg in Niedersachsen. Dort ehrenamtliche Bürgermeisterin, unterstützt den Oberbürgermeister, der hauptamtlich dort tätig ist. Und Christian Erhard Masiewski, Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal, der für die FDP aktiv ist. Und es ruft uns an aus dem schönen Zeltingen in Rheinland-Pfalz, soweit ich weiß. Harald Guggemoos.
Genau, hallo, guten Morgen.
An der Mosel.
Ja, richtig, leider heute ein bisschen Hochwasser geschädigt, aber uns
wollte ich gerade sagen.
Ja. Ja, also das gehört auch dazu.
Ne? Das ist eine Herausforderung für die Kommune vor Ort. Ne?
Immer, ja. Die Moselaner sind das zwar etwas gewöhnt, aber trotzdem ist es jedes Mal aufregend, weil man nicht so genau weiß, wie hoch sie kommt. Ne?
Ja.
Naja, gut.
Was beschäftigt Sie gerade? Sie sind selbst Kommunalpolitiker, haben mir meine Kollegen gesagt.
Richtig, genau. Ich bin jetzt in der zweiten Legislatur bei uns hier im Gemeinderat Zeltingen-Rachtisch. Wir haben etwa 2.500 Einwohner, sind sehr stark touristisch geprägt. Und das hat natürlich auch für unsere Bürgermeisterin, die auch ehrenamtlich ist, sehr viele Aufgaben bringt das mit sich und sehr viel Zeit. Also man kann sagen, dass die Bürgermeisterin bei uns etwa 20 Stunden in der Woche und sie ist Hauptamt, also sie ist noch beruflich tätig, für die Gemeinde unterwegs ist. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass wir im Gemeinderat dafür gesorgt haben, dass sie einen Tag von ihrem Arbeitgeber freigestellt wird, weil sonst die ganzen Aufgaben, die da anstehen, einfach nicht zu erledigen sind.
Was sind das so für Aufgaben? Was steht bei Ihnen so an? Was sind Ihre Themen?
Ja, das fängt ja an mit Straßenbauprojekten, die im Dorf dann laufen, wo dann Gespräche tagsüber stattfinden, an denen man teilnehmen muss. Die finden natürlich dann statt, wenn man selber auch, wenn man berufstätig ist, im Beruf halt eben tätig ist. Und dann muss man sich da irgendwie freinehmen. Und das geht halt eben nicht immer. Ne? Da muss man schon gucken, dass man das irgendwie auf die Reihe bekommt, ne? Die ganzen Termine, die da anstehen.
Wie ist es bei Ihnen? Sie machen es auch ehrenamtlich, ne?
Ja, richtig. Ja, genau.
Das heißt, Sie haben einen Erwerbsjob.
Richtig, ganz genau. Auf 9-to-5, ganz normal. Und dann ist man halt dann mal gefordert, nachmittags mal zu gucken, ob man früher weg kann. Gut, ich bin selber auch im öffentlichen Dienst tätig. Da lässt sich das ein oder andere dann schon tolerieren, dass man halt mal dann früher geht und die Stunden dann trotzdem bezahlt werden. Das hat man ja sonst auch nirgendwo. Ne? Das ist im öffentlichen Dienst dann öfters schon der Fall.
Ja, das erwartet man eigentlich auch im öffentlichen Dienst, ne? Dass er als Arbeitgeber da mitmacht. Ja.
Richtig, ganz genau.
Das ist nicht immer so, glaube ich, bei allen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Was uns insbesondere stört, ist halt die, Sie hatten es ja eben auch schon im Gespräch, die unzureichende finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinden. Das reicht ja mal noch nicht mal für die Pflichtaufgaben. Und wenn dann irgendwas gestaltet werden soll, dann sind das freiwillige Ausgaben und die werden dann regelmäßig, sage ich mal, kassiert von den Aufsichtsbehörden, wenn man keine Gegenfinanzierung darstellen kann. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Man will ja das Dorf voranbringen, man will es attraktiv halten. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir noch vernünftige Infrastruktur haben, dass wir noch eine Nachversorgung haben, dass wir einen Arzt, zwei Ärzte sogar und einen Zahnarzt im Dorf haben, noch einen Bäcker, Metzger und die ganzen Handwerker sind auch noch hier.
Das klingt für die Größe Ihres Ortes ziemlich gut erstmal, ne?
Ja, genau. Das ist aber auch dem touristischen Aspekt zuzuschreiben, weil dadurch halt eben auch tatsächlich diese ganzen Dinge noch realisierbar sind und keiner abhaut. Ne? Und
keine zumacht. Ja. Geben Sie mal ein Beispiel, was Pflichtaufgaben und was freiwillige Aufgaben angeht bei Ihnen.
Ja, also zum Beispiel, das klassische Beispiel ist ja die Kita. So, im Bund beschlossen und die Gemeinden, die sind die Letzten, die müssen das umsetzen. Das machen wir natürlich gerne. Aber da wird dann immer gesagt vom Bund, ihr kriegt Zuwendung. Ja, das ist aber nicht viel, was man da bekommt. Wir haben vor ein paar Jahren eine Kita gebaut, die im Übrigen jetzt schon wieder zu klein ist. Die hat etwa 2,5 Millionen Euro gekostet. Davon wurden etwa 20% bezuschusst. Der Rest bleibt bei uns. Den müssen wir also finanzieren. So, und jetzt ist die Kita zu klein. Jetzt geht das ganze Spiel von vorne los. Da reden ja so viele Leute mit. Wie viele Gruppen dürfen denn gebaut werden? Darf denn so viel gebaut werden? Ja, und dann passiert das, was jetzt passiert ist. Die Kita, die erst 4 Jahre oder 5 Jahre in Betrieb ist, ist schon wieder zu klein.
Was ja das eigentlich gut ist, dass Sie viele Kinder haben dort vor Ort.
Ja,
ne? Das ist, hört sich ja nach Zukunft an für mich. Also,
genau. Ja. Nur die Finanzierung, sag ich mal, dieser ganzen Einrichtungen, die ist halt eben schwierig, verdammt schwierig.
So. Ich sehe gerade hier bei Christian Erd-Masiewski hier im Studio, selbst Gemeinderat in Hohenneuendorf bei Berlin, ziemlich viel Nicken. Ne?
Ja, das ist tatsächlich so der Klassiker. Ne? Also das ärgert mich immer so. Da stellt sich der Bund gerne hin und sagt, ich mache jetzt hier den Anspruch auf Ganztagsbetreuung und lässt sich dafür feiern.
Oder umsetzen, Kita-Ausbau.
Ne, Kita-Ausbau und. Und wir vor Ort dürfen es dann letztendlich bezahlen. Und ich denke immer,
nicht komplett,
ne? Aber ich sage immer, wer etwas bestellt, muss es natürlich am Ende auch bezahlen. So, und dann gibt es irgendwelche Pauschalen, da wird dann gerechnet. Nur irgendwie, das kennen Sie wahrscheinlich genauso wie ich, diese Pauschalen sind gelinde gesagt total daneben. Also es reicht einfach vorne und hinten nicht. Und wir haben ganz viele, Baden-Württemberg und Bayern sind ja nun noch die beiden Bundesländer, denen es wirtschaftlich noch am besten geht. Also schauen Sie da eben an nach Rheinland-Pfalz. Da sieht es in vielen Kommunen noch viel, viel schlechter aus. Ich habe neulich mit einem Bürgermeister gesprochen, der hat mir mal seinen Haushalt gezeigt und sagt, so, wenn ich die Pflichtaufgaben, so diese ganz klassischen Dinge, die ich tun muss, denen ich gar nicht vorbeikomme, mal abrechne, dann mache ich bereits dann neue Schulden. Mein Gemeinderat kann gar nicht mehr gestalten, weil kein Geld für irgendeine freiwillige Ausgabe noch da ist. Und dann kriegen wir gestern die neue Steuerschätzung des Bundes. Nur um diese Zahl mal ganz kurz zu nennen. Der Bund klagt ja auch immer, dass er wenig Geld hat. Also der Bund rechnet fürs nächste Jahr mit einem Plus von 5,5%. Die Kommunen dürfen im nächsten Jahr mit einem Plus von 2,8% rechnen. Nur mal, um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wie viel Geld der Bund und wie viel denn letztendlich bei den Kommunen ankommt.
So sehe ich das auch. Von anderen Leuten Leder Riemen schneiden, das kann das Land sehr gut.
Ja, ich frage mal noch ganz kurz, Nicole Pichotta in Oldenburg, SPD, 170.000 Einwohner, eine Großstadt. Wie ist es da bei Ihnen mit den Finanzen?
Ich würde sagen, wir sind da recht gut aufgestellt. Das sind wir tatsächlich ganz gut privilegiert. Ich würde aber ganz gerne noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Und zwar hatte der Anrufende das ja schon angesprochen, das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Ehrenamt. Und der zeitliche Umfang ist bei mir schon deutlich weniger, als er das beschrieben hatte. Also bei mir sind es ungefähr, ich würde sagen, fürs Ehrenamt 10 Stunden pro Woche ungefähr. Also das hängt natürlich immer von den Themen ab und so weiter.
Er sprach von 20, ne?
Das ist alles, in der Hinsicht ist es bei mir gut vereinbar, auch mit meinem Job, den ich hauptsächlich mache, na klar. Aber das ist für mich, glaube ich, so ein Aspekt, warum es für Frauen manchmal schwieriger ist, sich politisch zu engagieren. Denn es kann zeitlich natürlich sehr, sehr aufwendig sein. Und wenn man nebenbei ganz, ganz viel Care-Arbeit oder zu Hause noch den Haushalt hält, Familie etc. pp., so dieses klassische Rollenverteilungsmodell, ja, dann ist es natürlich schwer, dann Beruf und Ehrenamt und Familie unter einen Hut zu bekommen, wofür leider immer noch meistens die Frauen ja zuständig sind.
Da sollte sich vielleicht das Modell auch vielleicht ein bisschen ändern. Das betrifft nicht nur die Kommunalpolitik, sondern viele andere Bereiche auch. Herr Gungmoos, wie ist es bei Ihnen eigentlich mit der Beteiligung von Frauen an der Kommunalpolitik? Also wir erleben ja wirklich also haarsträubende Zahlen in Deutschland, dass Frauen so gering vertreten sind auf vielen kommunalen Ebenen. Wie ist es da bei Ihnen im schönen Guggenmoos an der Mosel in Rheinland-Pfalz?
Ja, bei uns ist Gott sei Dank etwas besser. Wir haben ja eine Bürgermeisterin, die auch jetzt, wir haben ja ganz aktuell im Anfang Juni zusammen mit der Europawahl die Kommunalwahlen, die tritt auch nochmal an. Sie hat jetzt gesagt, jetzt habe ich 5 Jahre gemacht, jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Und deswegen sind wir froh, dass sie auch nochmal antritt. Aber sonst, ich schätze mal so, ein Drittel der Leute, die im alten Gemeinderat sitzen, sind Damen, ne? Frauen, ja, tatsächlich. Also es ist. Aber wie gesagt, es ist schwieriger, die Frauen da irgendwo anzusprechen. Aber wir hoffen doch, dass wir jetzt noch mit der neuen Liste, die wir aufgestellt haben, ich bin übrigens für die Freien im Gemeinderat.
Gerade wollte ich fragen, für die Freien Wähler?
Ja, ja. Mhm. Ja, die sind bei uns sehr stark hier in Rheinland-Pfalz, die Freien auf der kommunalen Seite. Und da hoffen wir doch, dass da die Frauenquote doch dann zunimmt.
Wünsche ich Ihnen ganz kurz nur zu den Zahlen. Tatsächlich sind damit relativ repräsentativ, also das, was wir errechnet haben, ungefähr ein Drittel aller Gemeindevertreter in Deutschland sind weiblich. Schlimmer sieht es aus bei den Bürgermeisterinnen. Da haben wir tatsächlich nur einen Anteil von 9%, also 91% sind da tatsächlich männlich. Das einfach nur mal uns in Relation zu setzen.
Ja, und ich habe auch noch mal ein paar andere Zahlen nachgeschaut, was die OBs angeht, also was die Hauptamtlichen, das ist man ja meistens Hauptamtliche in Deutschland, sind 90% Männer in Deutschland. Und auch bei den Landräten sind es 90% Männer. Das macht man sich, glaube ich, gar nicht so bewusst. Erst wenn man sich ein bisschen reinarbeitet in diese Thematik, wird einem diese immense Diskrepanz, was die Vertretung von Männern und Frauen angeht, wirklich klar. Ich wünsche viele gute kommunalpolitische Projekte, die Sie vielleicht realisieren können, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger im schönen Zeltingen, und hoffe, dass es mit dem Hochwasser auch bald wieder zurückgeht da an der Mosel.
Ja, vielen Dank. Macht es gut.
Danke. Jo. Danke für den Anruf. Ciao. Viele Grüße. Harald Guggenmoos in Zeltingen. Und gehen wir doch mal in die Nähe von Berlin, nämlich nach Teltow. Dort ist Martin Emmendorfer Kommunalpolitiker. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hören Sie mich?
Aber
wir
hören Sie ganz wunderbar. Für welche Partei sind Sie aktiv oder für welche Vereinigung?
Ich bin aktiv für die Grünen, Bündnis 90, die Grünen. Und wir haben hier in der Kommunalpolitik in der Stadtverordnetenversammlung eine Fraktionsgemeinschaft zusammen mit der Linken. Wir sind 8 Fraktionsmitglieder. Genau.
Was treibt Sie nachgerückt?
Mich treibt um, möglichst die Politik vor Ort mitzugestalten. Und da wir im Speckgürtel von Berlin sind, ist natürlich das Thema Bauen und Zuzug und Wohnraumbeschaffung ein ganz großes und aktuelles Thema. Hier werden aktuell zurzeit verschiedene Bebauungspläne aufgestellt, beziehungsweise sind schon aufgestellt worden. Häufig geht dies auch zu Lasten von Grünflächen. Teltow ist die waldärmste Stadt in Brandenburg. Das ist offiziell bestätigt. Wir kämpfen tatsächlich für aktiven Klimaschutz und auch für den Erhalt von Grünflächen oder von Freiflächen, die für uns in dieser dicht bebauten Stadt auch, ich sag mal, Kaltluftentstehungsgebiete darstellen. Einige Parteien mögen das sehen als nutzlose, in Anführungszeichen, oder landwirtschaftliche Fläche. Für uns sind das aber Flächen, die in Zeiten des Klimawandels immer mehr Wert darstellen.
Und wie kriegen Sie das durch?
Ja. Das ist ganz schwierig durchzukriegen, weil die meisten, also die Mehrheit der in der Stadtverordnetenversammlung, steht dafür, Wohnraum zu schaffen. Uns wird dann vorgeworfen, wir wären gegen sozialen Wohnraum, weil das vor allem auch Wohngebiete betrifft oder Flächen, die eben in Vorranggebieten sind, die eben für sozialen Wohnraum vorgesehen ist. Und wir haben eine wohnungspolitische Umsetzungsstrategie aus dem Jahr 2017. Da sind verschiedene Bereiche festgelegt, wo geförderter Wohnraum entstehen kann. Es sind aber durchaus Nutzungskonflikte, weil dort eben auch Grünflächen betroffen sind. Und wir versuchen, ich sag mal, hier eine sachgerechte Abwägung durchzuführen. Ob die Argumente immer gehört werden, sei dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall in unserer Stadt ein ganz großes Problem. Wir haben circa 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und die Stadt ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das sieht man auch am Verkehr. Hier in Teltow Richtung Berlin, der Verkehr staut sich tagsüber über den Teltow-Kanal Richtung Berlin.
Das heißt, Sie brauchen mehr öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel?
Ja, das auch.
Obwohl Sie ja angebunden sind an das regionale Bahnsystem, aber das reicht noch nicht.
Das reicht noch nicht und wir möchten auch mehr für den Fahrradverkehr tun, also neben dem öffentlichen Personennahverkehr natürlich dann auch bessere Radverkehrsinfrastruktur. Es gibt ein Rahmenverkehrskonzept für Fahrräder, das muss dann umgesetzt werden. Und dort, wo die Stadt Baulastträger ist, dass die Stadt dann auch dafür sorgt, dass ihre Radwege besser ausgebaut werden, weil immer mehr Menschen das Rad benutzen und sich ins Benehmen setzen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen und mit dem Kreisstraßenbetrieb, dass dort zum Beispiel in der Lichterfelder Allee die Radwege besser werden. Die Lichterfelder Allee soll jetzt ausgebaut werden, ist eine zentrale Straße.
Aber da ist die Frage am Ende, wer bezahlt es, ne?
Das ist richtig. Also wenn es der Straßenbaulastträger der Kreis ist, dann zahlt es der Kreis und wenn es das Land ist, dann zahlt es das Land. Nicht? Also das ist nun mal so geregelt und wenn es die Stadt ist, dann zahlt es die Stadt. Ja,
aber es ist wirklich interessant, was Sie gesagt haben, was auch Bebauung angeht, was Wohnungsmangel angeht, gerade in so kleineren, wachsenden Städten im Umfeld von großen Metropolen wie Berlin. Ja. Nicole Pichotta, vielleicht die Frage nochmal an Sie. Da sehen wir wieder mal, glaube ich, so diese widerstrebenden Interessen letztlich auch. Ja, diese Konflikte in der Kommunalpolitik. Die einen wollen zum Beispiel mehr Wohnungen, brauchen deswegen auch Fläche, die eben umgenutzt wird. Die anderen sagen, auch nachvollziehbarerweise, zum Beispiel für den Klimaschutz oder aus ökologischen Gründen, müssen wir auch Freiflächen bewahren, müssen wir Naturflächen bewahren. Wie kriegt man eigentlich, es gibt ja viele andere Bereiche, auch viele andere Themen, wo Konflikte einfach sozusagen entstehen, Interessenkonflikte entstehen. Wie kriegt man Menschen an einen Tisch? Wie macht man das als Kommunalpolitikerin?
Also die Problemlagen, die Sie angesprochen haben, sind bei uns auch total präsent. Also wir haben auch die Situation, dass bezahlbarer Wohnraum in Oldenburg einfach immer weniger wird und natürlich auch Flächen fehlen, um diese auszuweisen, um die zu bebauen. Auch mit Blick auf klimarelevantes Verhalten ist das natürlich ein Problem, auch verkehrspolitisch. Also das kann ich alles unterschreiben inhaltlich. Wie man es hinkriegt, das ist halt die Herausforderung. Ne? Also wir haben ja natürlich den Vorteil, dass wir als KommunalpolitikerInnen immer im offenen Diskurs stehen und ansprechbar sind für die Menschen. Aber es macht es natürlich schon schwer. Also ich bekomme, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, relativ viel Mails und bin ja auch in Social Media sehr aktiv. Und dadurch hat man schon die Möglichkeit, auch die ein oder andere Sache zu erklären. Und mir ist es halt schon immer wichtig, wenn ich auch in Ausschüssen sitze, dass ich den Menschen signalisiere, dass sie mich bitte immer ansprechen können. Und ich glaube, darum geht es halt am Ende des Tages, dass man versucht, frühzeitig die Wählerinnen und Wähler einzubinden und die Bürgerinnen und Bürger und auch zu informieren, was steht eigentlich an und wie erklärt man was. Man kann nicht immer sagen, ja, ich rede dir jetzt nach dem Mund, ich sehe das auch so. Das ist ja gerade die Herausforderung bei diesen Konfliktthemen. Aber ich habe auch schon das Gefühl, wenn man respektvoll mit Menschen diskutiert und denen auch seine Position dann erklärt und auch warum man diese Position hat, dass es dann auch Verständnis auslöst. Und die Mühe muss man sich halt schon machen, dass man auch seine Meinung erklärt und auch erklärt, warum sie so ist, wie sie ist. Und dann nehme ich eigentlich wahr, dass die Menschen das sehr, sehr positiv auffassen, auch wenn es eine andere Meinung ist als die eigene.
Ja, Martin Emdorfer, wie gehen Sie mit gegenteiligen Meinungen um? Wie gehen Sie mit auch harter Kritik von Bürgerinnen und Bürgern um?
Also mit harter Kritik von Bürgerinnen und Bürgern, dann versuche ich zu verstehen, woran liegt die Kritik, was wird gerade kritisiert und dann versuche ich darauf direkt einzugehen und auch natürlich zu erklären, warum ich wie entschieden habe oder warum ich mich wie wofür einsetze. Also ich kann das voll unterschreiben, was jetzt meine Vorrednerin aus Oldenburg gesagt hat.
Nicole Pichotta.
Also wichtig ist wirklich das Erklären, warum man wofür steht und warum man sich so entscheidet. Was mir fehlt und worüber ich mich freuen würde, wenn mehr Menschen in die Ausschüsse kommen, denn dort findet die Arbeit statt. Dort werden die Argumente ausgetauscht zu den Drucksachen, zu den Druckvorlagen. Das heißt, nachher in der SVV, da wird quasi dann nur noch mal, ich sag mal, über die
Stadtverordnetenversammlung, vermute ich mal.
Stadtverordnetenversammlung, genau, wird dann entschieden über die Drucksache. Aber letztendlich die Diskussion, die finden in der Regel vorher in den Ausschüssen statt. Im Klimaschutzausschuss, im Bauausschuss, im Finanzausschuss.
Das heißt, man kann da einfach reinmarschieren. Als Bürger?
Ja, also, man kann da hin, das ist öffentlich.
Ich habe eine Meinung, ich möchte die jetzt äußern.
Nein, man kann sie nicht, ein Rederecht muss man beantragen oder muss jemand aus dem Ausschuss beantragen, ob es genehmigt wird, ist eine andere Frage, aber die Bürgerinnen und Bürger können zumindest zuhören und sich ein Bild verschaffen über die Diskussion und nachher die Abgeordneten oder die Stadtverordneten.
Ich hake da nochmal ganz kurz ein, Herr Erd-Masiewski, können Sie das mal kurz beschreiben? Wie kann man sich als Bürgerin oder als Bürger bei solchen Ausschusssitzungen, Kommunalparlamentssitzungen, da gibt es ja viele verschiedene Arten von Gremien. Wie kann man sich da einbringen?
Genau, also grundsätzlich, jede Ausschusssitzung ist öffentlich.
Das sind zum Beispiel Ausschüsse für Verkehr oder
Bauen. Die sind immer fest zum Thema Finanzen. Dann gibt es einen Ausschuss zum Thema Bauern, Stadtentwicklung beispielsweise oder zu sozialen Themen. Also die treffen sich in der Regel einmal im Monat.
Das sieht man im Netz wahrscheinlich.
Sieht man im Internet. Sie müssen auch öffentlich tatsächlich an diesen Bekanntmachungs, das gibt es tatsächlich auch in jedem Ort noch, mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben werden, wann und wo das Ganze stattfindet. In der Regel ist das dann der Rathaussaal. Dort gibt es dann auch Besucherplätze. Dort kann ich teilnehmen.
Spontan.
Ganz spontan. Mhm. Also ich kann da wenn um 18.30 Uhr die Sitzung beginnt, dann kann ich um 18.29 Uhr da hinkommen oder auch um 18.40 Uhr etwas verspätet hinkommen. Dann kann ich in aller Regel tatsächlich, manche Gemeinden haben das so geregelt, dass sie automatisch in diesen Ausschüssen Rederecht gewähren. In anderen, das höre ich jetzt gerade aus Telto, muss das kurz noch abgestimmt werden. Meine Erfahrung ist aber, egal wo ich in Livestreams auch reinschaue, dass das fast immer gewährt wird, weil man natürlich genau da diesen Dialog
hören will. Wird oft live gestreamt in deutschen Kommunen?
Es wird mehr und mehr live gestreamt. Je größer die Kommune, desto mehr passiert das tatsächlich. Ich werbe immer dafür, weil es sehr, sehr einfach tatsächlich ist, weil das, Herr Emmendorfer, wollte ich nämlich eigentlich tatsächlich sagen, das ist so ein bisschen ein Problem für die allermeisten, gerade für junge Menschen, ist es tatsächlich trotzdem, auch wenn wir uns das nur schwer vorstellen können, so eine Hürde, in ein Rathaus zu gehen, dort auch mitzudiskutieren. Das ist nicht
allein
für jeden ganz einfach.
Allein schon das Wort Drucksache.
Da geht
könnte
es schon
ja schon abschrecken.
Und dann steht auf der Tagesordnung natürlich nicht so, wie ich es eigentlich kennen möchte, sondern steht Bebauungsplan Nummer 146 aus 84, ich weiß nicht, wie die dann heißen. Und damit weiß man einfach nicht viel anzufangen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Deswegen glaube ich, dass wir da auch neue Formen zusätzlich finden müssen. Und einige Kommunen haben da auch schon Ansätze, wie ich denn, ich sage mal, das ein bisschen breiter gestalten kann. Und tatsächlich ist da das Internet, wenn wir über Livestream reden, eine Möglichkeit. Erst einmal, ich sage mal, die Leute darüber mitzunehmen, dass sie dort einfach mal reinschauen. Ja. Da kann auch jede Partei da natürlich Werbung für machen. Da kannst du live zuschauen. Das ist so eine Hürde, die ich schon mal nehme, um festzustellen, naja, da sitzen auch nur ganz normale Menschen wie du und ich. Das ist nämlich mein Nachbar, der dabei sitzt. Das sind ja wir Kommunalpolitiker am Ende. Und dann würde ich aber immer auch noch einen ganzen Schritt weitergehen. Zum Beispiel in Brandenburg lässt die Kommunalverfassung beispielsweise zu, dass sie Menschen auch in den Ausschüssen zuschalten können. Nur mal, das ist relativ unbekannt noch, über eine Technik. Das heißt, die müssen nicht ins Rathaus kommen. Die können mit ihnen diskutieren. Bürgerinnen und Bürger. Die können mit ihnen tatsächlich auch über die üblichen Plattformen, Zoom und wie sie heute alle heißen, entsprechend auch diskutieren.
Das klingt für mich wie eine Einladung.
Genau, das ist eine Hürde, die viel, viel niedriger ist. Ich glaube, über solche Formen und Beteiligungsmodelle müssen wir einfach viel stärker noch nachdenken.
Frau Bichotter, wie ist das im schönen Oldenburg? Sie haben ja gesagt, Sie haben offenbar keine größeren Finanzprobleme, finde ich ja bemerkenswert. So haben Sie es jedenfalls formuliert.
Ja, also können man wir vergleicht sich ja mit anderen und deswegen, da stehen wir ganz gut da, das muss man schon sagen.
Ich dachte, Sie stellen jetzt ein paar Forderungen auf für mehr Geld für die Kommunen, aber gut, vielleicht noch bei anderer Gelegenheit. Wie ist es bei Ihnen so mit der technischen Ausstattung? Werden Ihre Sitzungen dort im Stadtrat gestreamt? Wie kann man sich als Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch von unterwegs beteiligen? Muss man immer bei Ihnen dort tatsächlich vor Ort sein, wenn man sich beteiligen will?
Also, wir haben unsere Ratssitzungen, die werden regelmäßig von unserem Lokalsender, dem O1, aufgezeichnet und dann halt auch live im Fernsehen ausgestrahlt. Das ist ganz prima. Und dann haben wir halt die Ausschüsse. Da haben wir vor, glaube ich, 2 Jahren knapp so ein Pilotprojekt eingeführt, das aus den Ausschüssen eben auch gestreamt werden soll. Und das wird dann halt online gestellt. Das ist meiner Meinung nach noch nicht so ganz optimal angelaufen. Das hängt aber damit zusammen, dass da auch noch die ganze Technik, dann mussten da irgendwie rechtliche Implikationen geklärt werden. Was darf da aufgezeichnet werden und was nicht? Das war jetzt jetzt nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich den Antrag geschrieben habe, weil ich nämlich auch finde, dass das eigentlich alles so transparent wie möglich gemacht werden muss. Man kriegt das nicht immer hin, dass Leute sagen, oh, ich habe jetzt um 16 Uhr Zeit, dorthin zu fahren, um mir eine Sitzung zu Gemüte zu führen, sondern man muss einfach das so breit wie möglich nach außen hin sichtbar machen, was Kommunalpolitik eigentlich macht, welche Themen wir diskutieren, wo man sich an welcher Stelle einbringen kann. Also da müssen wir, finde ich, echt noch eine Schippe drauflegen und man muss die Beteiligungsformen auch so niedrigschwellig wie möglich gestalten. Es wurde ja gerade auch schon angesprochen, dass es natürlich eine Hürde ist, dorthin zu gehen, dann auch sich dann zu melden, wenn man irgendwie eine Einwohnerfrage stellen möchte. Es ist natürlich auch so, dass es auch Menschen gibt, die sind nicht so kommunikationsstark, die haben Angst vielleicht, ihre Sachen so anzusprechen. Und da finde ich, ist es nochmal überlegenswert, wie man damit umgeht. Es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht so schriftlich so fit sind, ne, sich aber kommunalpolitisch auch einbringen möchten. Also das ist, glaube ich, nochmal so ein breites Feld, wo man sich echt nochmal künftig besser aufstellen kann. Mhm. Also man hat ja Bürgerbeteiligungsformate, wo dann Leute, sag ich mal, jetzt überspitzt auf Sprechzettel oder auf Zettelchen irgendwas aufschreiben, dann wird es irgendwo hingepinnt. Aber da machen wir uns auch mal ehrlich, es gibt auch Leute, die fühlen sich von dieser Technik überhaupt nicht abgeholt. Und das ist schon so ein bisschen so eine, finde ich, auch eine Akademisierung von dieser Beteiligungsform, wo man auch kritisch mit umgehen sollte, ja, weil man ja auch nicht unberechtigterweise viele Menschen nicht unbedingt mehr mit abholen.
Ne? Das könnte auch ein Ausschlusskriterium sein für viele. Ne? Allein schon, was
wenn man nicht fehlerfrei schreiben kann, ist das ein Problem. Und es gibt
ja, das sollte aber keine Hürde sein, um sich zu beteiligen.
Ist so, finde ich auch.
Ansonsten auch die ganze Verwaltungsbegrifflichkeit, glaube ich, könnte auch schon ein bisschen abschrecken, wenn man schon sowas hört wie Drucksache und dann verschiedene 7 Unterpunkte und 50 Seiten. Könnte man vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt sein. Also dieses Direkte, dieses Spürbare, dieses sich wirklich einbringen können, auch als Bürgerinnen und Bürger, ohne sich gleich qualifizieren zu müssen für jedes Detail. Wie kriegen Sie das hin? Also kann man zum Beispiel bei Ihnen jetzt mal jenseits dieser technischen Dimension, wie weit kann man sich dann wirklich einbringen mit seinen Interessen, mit seinen Vorstellungen, ohne gleich einen Schnellkurs in Sachen Kommunalpolitik belegen zu müssen?
Also tatsächlich kann man alle sehr, sehr gut per Mail und so per Telefon erreichen. Also das kann man, glaube ich, schon sagen, dass im Zuge des Internets und so, dass das alles sehr, sehr niedrigschwellig ist. Und ich habe zum Beispiel auch gar keinen Stress, wenn mich Leute direkt irgendwie ansprechen. Also das funktioniert auf kommunaler Ebene, finde ich, schon sehr, sehr gut. Was mir noch wichtig ist an der Stelle, wir hatten jetzt vor einiger Zeit eine ganz emotionale Entscheidung. Da ging es um Stadionbau in Oldenburg. Und das war eine Debatte, da haben sich plötzlich so viele Menschen eingebracht, die zu Fachausschüssen gekommen sind, die am Ende sagten, boah, wir sind jetzt mal froh, dass wir das geschafft haben, weil das war echt viel Arbeit und wir bewundern euch, dass ihr euch diese Arbeit macht, so viele Stunden in den Fachausschüssen die Themen zu diskutieren. Und dieses Thema Stadion, das hat Leute in dieser Zeit so politisiert, das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und auch viele bis heute sprechen mich Leute an, die sagen, ja, wir haben unsere Kids auch mit in die Entscheidung mitgenommen und da hatten wir unsere Sitzung dann auch in der Weser-Ems-Halle und da waren so viele Zuschauende dabei, das war echt irre.
Das hört sich nach einer Demokratieparty für mich an, das ist ja wirklich
Wahnsinn.
Schön, dass
also,
du
das
hörst.
Das war echt, echt wunderschön.
Ja. Martin Emdorfer, ich danke Ihnen sehr für den Anruf, für die Grünen aktiv in Teltow bei Berlin. Danke und noch viel Erfolg mit Ihrer kommunalen Arbeit vor Ort für Bürgerinnen und Bürger. Und das betrifft natürlich jede Partei und jede Vereinigung, die in dieser Republik aktiv ist, auf kommunaler Ebene. Da gibt es ja viele auch örtliche Vereinigungen. Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen, wenn Sie kommunalpolitisch aktiv sind oder einfach, wenn Sie Bürger sind und dort versuchen, sich auch selber einzubringen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ist die Kommunalpolitik wirklich zu zugänglich? Sind Sie mal in eine Stadtratssitzung gegangen, in eine Ausschusssitzung oder einfach in den Gemeinderat, wollten sich einbringen? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Und vor allem auch, wie sehen Sie es eigentlich mit der Kommunalpolitik? Sollte sie vielleicht gestärkt werden? Gibt es viele Dinge, die Sie stören, wo Sie merken, da gibt es große Defizite, nicht nur das Geld, vielleicht auch die Bürokratie und vieles andere mehr? Oder sollte vielleicht Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen einfach mehr bezahlt werden und nicht alles auf das Ehrenamt abgewälzt werden? Erzählen Sie uns davon, rufen Sie uns an 0800 225 0800 2254 2254 0800 2254 2254, da schreiben Sie uns gerne gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das ist das Superwahljahr, also global gesehen auf jeden Fall, aber auch in Deutschland selbst mit mehreren Landtagswahlen, politisch wichtigen Landtagswahlen, aber eben auch Kommunalwahlen, die zum Beispiel am 9. Juni gleichzeitig mit der Europawahl stattfinden in Brandenburg, in Sachsen, im Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz. Nächste Woche schon die Kommunalwahlen in Thüringen. Und es werden da Tausende von verschiedenen Mandaten neu bestimmt. Kreistage, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Regionalversammlungen, Bezirkstage, Verbandsgemeinderäte. Eine ganze Liste von Orten, von Gremien, wo sich Bürgerinnen und Bürger einbringen können, wo vielleicht Demokratie vor Ort im Alltag sehr viel mehr spürbar ist als oft bei den längeren, eher vielleicht als abstrakt wahrgenommenen Prozessen auf Bundes- und auf Landesebene. Und das beschäftigt uns heute hier an diesem Samstag im Deutschlandfunk Kultur. Kommunalpolitik, wer macht das eigentlich noch, trotz all der Probleme der Unterfinanzierung, der Bürokratie und natürlich auch den vielen Übergriffen, von denen wir immer wieder berichten müssen? Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Wir haben auch schon sehr viel Positives gehört, sehr viel Motivierendes. Und eigentlich, das ist vielleicht auch das Gute, vielleicht eine kleine Botschaft dieser Sendung, dass das Positive offenbar zu überwiegen scheint, was natürlich auch schön ist. Nicole Pichotta ist bei uns von der SPD in Oldenburg dort aktiv und Christian Erhard-Masiewski, Gemeinderat in Hohennoiendorf bei Berlin, Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal. Und gehen wir doch mal in eine besonders große Stadt, nämlich nach München, zu Barbara Mark. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind auch dort kommunalpolitisch aktiv.
Ich war
oder waren
29
es?
Jahre aktiv und zwar wirklich aus Begeisterung. Und ich muss kurz erklären, die Bezirksausschüsse in der Landeshauptstadt München sind eine Besonderheit in Bayern. Das ist ein direkt gewähltes Bürgergremium, was aber direkt Verbindung hat zu den Bürgerinnen und Bürgern und zum Stadtrat. Und dann über den Stadtrat Dinge durchsetzen kann, die den Stadtbereich, den Bezirk betreffen.
Haben Sie mal ein Beispiel für uns?
Ja. Ja. In Neuhausen-Nymphenburg leben 100.000 Menschen und da war ein großes Neubaugebiet und zwar der Hauptbahnhof. Die Eisenbahn hatte früher ihren Rangierbahnhof dort in unserem Stadtbezirk und der wurde ausgelagert und modernisiert und diese Fläche wurde neu überplant und bebaut. Und das war eine riesige Entwicklungschance für uns. Wir waren da ja auch beteiligt. Und ich muss sagen, ich habe da bittere Erfahrungen gemacht. Insgesamt in diesen 30 Jahren natürlich viele gute. Ich konnte auch viele Dinge erreichen, gemeinsam mit meiner Fraktion und dem
Welche Gremium. Fraktion? Für wen waren Sie aktiv?
SPD-Fraktion. Mhm. Aber damals war die Devise, es wird nicht höher als 7 Geschosse gebaut. Und das Ergebnis ist, diese herrlichen, kostbaren, stadtnahen Grundstücke entlang der Gleise, also auch bestens verkehrsmäßig durch die S-Bahn angebunden ans Zentrum, die wurden mit Gebäuden bebaut, die sind maximal 8 Geschosse hoch. Und da hätte man, wir haben das in Ost-Berlin oft, ich habe es oft bewundert, wenn ich dort meinen Sohn besuche. Da gibt es Punkthäuser, das gibt es natürlich woanders auch. Die sind ab und zu eben höher als 7 Geschosse oder 6. Und da kann man natürlich viel dichter bebauen und die Grünflächen auch größer gestalten. Und diese Chance wurde damals vertan. Das hat damit zu tun, dass dieses örtliche Gremium zu wenig Rechte, also natürlich direkt nichts bewirken kann, sondern das
heißt,
muss dann der
Stadt. Ja, das heißt, bei Ihnen im Bezirksausschuss war schon die Mehrheit dafür, dort höhere Häuser zu bauen, aber im Stadtrat kam sie damit nicht durch, für Gesamtmünchen.
Ja, und wir sind ja nicht gleichzeitig im Stadtrat, das sind ja dann andere Vertreterinnen. Mhm. Und das Zweite, was ich so bedauere, also wenn es ein Gremium gibt, da muss man irgendwie das auch wirklich ernst nehmen. Wir sind ja auch direkt gewählt. Und das Zweite ist, ich bin wirklich traurig über das mangelnde Interesse der Bürgerinnen und Bürger in München. Wir haben monatlich diese Sitzungen, also Unterausschüsse und das Gremium, das ist immer alles öffentlich. Das ist auch, wie Sie vorhin schon geschildert haben, öffentlich bekannt gemacht. Aber einmal im Jahr bei der Bürgerversammlung sind vielleicht 200 Menschen. Bei 100.000 Einwohnern ist es viel zu wenig.
Warum ist das so?
Das fragen Sie mich? Nein, ich verstehe es nicht. Das ist ein kurzer Abend. Aber das ist eine Chance, da auch Beschlüsse zu fassen, unabhängig jetzt vom Bezirksausschuss, die Bürgerversammlung. Der Stadtrat muss die innerhalb von 3 Monaten dann behandeln, die Beschlüsse der Bürgerversammlung. Und die Menschen, wirklich, wenn die Demokratie so wichtig ist und die Lebendigkeit doch an der Wurzel entsteht, dann soll man doch auch die Chance ergreifen und wirklich teilnehmen. Oder aber deswegen ist irgendjemand sagen, was einen stört.
Yeah. Ich reich das mal kurz weiter an Christian Erd-Masiewski. Gibt es dieses Phänomen gerade in Großstädten, dass da die Beteiligung geringer ist als an kleineren Gemeinden?
Nein, gar nicht grundsätzlich. Wir haben genau das, was Frau Mark aus München beschreibt. Genauso auch in kleinen Gemeinden, wo sie Ortsgemeinden haben, die dann wiederum als Ortsteilbürgermeister oder ähnliches an den Gemeinderat berichten. Und die erzählen mir genau das Gleiche. Im Saarland beispielsweise gibt es das sehr stark, wo mir Leute sagen, wir wollen bei uns vor Ort, in unserem Ortsteil, dann aber im Gesamtgemeinderat wird dann anders entschieden, weil da natürlich die gesamte Stadt im Blick ist. Das ist von Idee her auch gut, aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass, wie Sie das auch beschreiben, in diesen Bezirksausschüssen zu wenig entschieden werden darf. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass da, wo die Menschen betroffen sind, die dort auch tatsächlich entscheiden können, weil die sind am nächsten dran, die wissen, wie es gehen soll. Und ich glaube, da fehlt uns ein Stück weit noch die Stärkung, sage ich mal, solcher Bezirksausschüsse oder auch in kleinen Kommunen, eben dieser Ortsteilgremien, die wir da entsprechend haben. Ich glaube, da kann man noch einiges tun. Die Beteiligung ist grundsätzlich überall eher schwierig. Sie ist aber vor allem dann sehr schwierig, wenn die Menschen den Eindruck haben, wir können bei uns vor Ort nichts entscheiden. Und ich glaube, auch mit diesem Hebel kann man einiges erreichen.
Aber Sie waren trotzdem 30 Jahre lang dabei, Frau Mark. Irgendwas hat Sie ja motiviert, ne?
Ja, wir haben auch, das geht auch über Parteigrenzen hinweg, wenn man da ein gutes Thema hat, zum Beispiel in dem Neubaugebiet einen Jugendspielplatz zu errichten. Das war ziemlich schwierig. Ja, wieso das denn und so weiter? Weil Kinder ab 12 sind ja irgendwie plötzlich verschwunden. Für die gibt es keine Spielplätze. Da fängt eigentlich das schwierige Alter an. Und da haben wir uns als Lobby stark gemacht. Wirklich alle Parteien waren einer Meinung und wir haben es tatsächlich letztlich durchgesetzt. Aber
es ist oft nicht einfach. Aber einige kleine Erfolge konnten Sie trotzdem verzeichnen. Barbara Marke, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße nach München. Und an der Stelle auch danke für Ihre kommunalpolitische Arbeit dort vor Ort, über all die Zeit. Nicole Pichotta ist bei uns über Internetleitung von der SPD, dort ehrenamtliche Bürgermeisterin in Oldenburg in Niedersachsen. Und Christian Erd-Masiewski, Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal, und geschrieben hat uns Markus Dembowski aus Weil am Rhein. Er schreibt, er ist 56 Jahre alt, war immer politisch interessiert, aber hat sich dann bei der letzten Kommunalwahl, also im Jahr 2019 in Baden-Württemberg, dazu entschlossen, sich aufstellen zu lassen als Kandidat für den Gemeinderat in Weil am Rhein. Und der Hauptgrund, schreibt er hier, für meine Entscheidung war die Erkenntnis, dass Demokratie nur dann funktioniert, wenn sich genügend Menschen finden, die sich für sie auch engagieren. Und das tun immer mehr Menschen auch, aber sind oft auch konfrontiert mit vielen Themen und Problemen und Herausforderungen. Und eine der vielen Herausforderungen ist zum Beispiel, dass man vielleicht weder einen deutschen Pass hat, noch überhaupt einen EU-Pass hat und sich damit eigentlich kaum wirklich einbringen kann, kaum wirklich zum Beispiel gewählt werden kann. Mohamed Juni ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Und zwar, mich würde sehr interessieren, ich beobachte das immer, also dass zunehmend Menschen, die geflüchtet sind oder auch Migrantinnen auch im ländlichen Raum leben und dass die ganz oft verstanden werden als Empfänger von Hilfe oder für sie wird Politik gemacht. Mich würde auch sehr interessieren, wo gibt es da praktische, gute Beispiele von echte Beteiligung und Partizipationsmöglichkeiten von diesen Gruppen, auch in der lokalen Politik, wenn es um Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Spielplätze etc., Kiezpolitik, das würde mich sehr interessieren.
Ich reiche das mal weiter an Nicole Pichotta in Oldenburg. Wie ist es da bei Ihnen?
Also um mal auf den Rat zu schauen, also es gibt wenige Menschen mit eigener Migrationsbiografie. Also ich selber habe einen Migrationshintergrund. Das ist aber seltener tatsächlich. Wir haben auch einige bei uns im Rat, die Flüchtlingsbiografie haben. Und es ist natürlich wichtig, also es sollten, finde ich, viel, viel mehr sein, weil ich glaube, darüber gelingt es halt, diesen besonderen Blick in die Politik einzubringen. Wenn man selber Erlebnisse hat, wie schwierig manches ist, dann kann man das besser in die Gestaltung von Entscheidungen mit einfließen lassen. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass man eben diese eigene Perspektive mit einbringt. Und deswegen müssen die Strukturen auch viel, viel diverser werden. Wo konkret Ansatzpunkte liegen, da bin ich jetzt spontan überfragt. Aber da wissen ja auch die meisten Parteien jetzt auch keine Antwort drauf. Also von daher steckt das Thema noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, befürchte ich.
Würden Sie sich denn wünschen, als erster Schritt zum Beispiel, dass es irgendwann mal möglich ist, auch als Nicht-EU-Bürger in Kommunalparlamente gewählt zu werden?
Auf jeden Fall. Also das finde ich, wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja.
Herr Radmasiewski, welche Erfahrungen gibt es da, also, sich überhaupt zu beteiligen, wenn man nicht EU-Bürger ist?
Genau, das für, weil Sie gerade sagten, so sich in Parteien engagieren, ist natürlich für Menschen, die eben nicht den deutschen Pass haben, von vornherein weniger attraktiv, weil sie dürfen bei der Bundestagswahl und bei Landtagswahlen überhaupt nicht wählen. Auf kommunaler Ebene, Gott sei Dank, wenigstens als EU-Bürger. Da bin ich ganz nah bei Ihnen zu sagen, eigentlich erwarte ich, dass jeder Mensch, der in einer Kommune wohnt, egal welchen Pass dieser Welt er hat, dort auch wählen darf, weil er oder der Gemeinderat, den er dort wählt, bestimmt über
auch
das, was
gewählt werden darf, auch passiv?
Auch passiv gewählt werden darf, warum nicht? Er ist Einwohner dieser Stadt und somit sollte er alle Rechte haben. Er hat ja im Übrigen auch alle Rechte, zumindest da kann man ein bisschen was tun, weil der Joni da direkt danach fragte. Er kann als Einwohner der Stadt, egal mit welchem Pass, natürlich auch in solche Einwohnerfragestunden kommen. Da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Sie können sich an jeder Diskussion beteiligen. Also sowohl die Parteien als auch die Verwaltungen machen dann Bürgergespräche. Oder es gibt immer, das ist sogar zwingend, wenn etwas vor ihrer Haustür passiert, da beispielsweise eine neue Straße gebaut wird, dann gibt es immer vorher über die Einwohnerbeteiligungssatzung, das klingt dann wieder ganz schwierig, die Notwendigkeit tatsächlich auch die Bürger vor Ort zu befragen. Da wird man dann zu eingeladen. Die Art, wie eingeladen wird, ist mitunter schwierig. Ich höre das immer wieder, dass Bürgerinnen und Bürger dann sagen, wusste ich gar nichts von. Und erst dann, wenn es nämlich dann im Gemeinderat beschlossen wird, dann
kriegen Sie es auch mal mit Sprachhürden los. Damit geht es ja schon los.
Genau, das ist, glaube ich, das erste Problem, was wir gerade beim Thema Migranten haben. Da, wo Sprachbarrieren bestehen, kann ich alle Verwaltungen immer nur aufrufen. Es gibt mittlerweile, künstliche Intelligenz macht es möglich, sehr einfache Tools. Das, was Sie auf die Homepage setzen, beispielsweise auch in mehreren Sprachen, gerade arabische Sprache, ist da logischerweise aufgrund und der Migration der vergangenen Jahre ein wichtiges Thema. Das können Sie relativ einfach mittlerweile machen. Aus meiner Sicht ist das sogar zwingend notwendig, weil Demokratie gehört dazu, dass alle an meinem Ort Lebenden das dann auch verstehen. Ich finde, da müssen wir als Verwaltungen, als Kommunen dann auch entsprechend dem Rechnung tragen.
Würden Sie sich wünschen, dass es da auch sich etwas ändert, grundsätzlich ändert? Nicole Pichotta hat es angesprochen, die sich dafür einsetzen würde, dass eben auch Nicht-EU-Bürger wählen können, zumindest auf kommunaler Ebene,
auf vielleicht kommunaler
auch gewählt Ebene. Werden können. Können.
Genau, also auf kommunaler Ebene, wie gesagt, finde ich das völlig normal. Ich bin Einwohner einer Stadt, also muss ich alle Rechte dort auf kommunaler Ebene haben. Es gäbe auch überhaupt gar kein Problem. Auf Bundes- und Landesebene ist das eine ganz
auch
andere Diskussion.
Auch als Geflüchteter zum Beispiel. Geflüchtete bleiben ja oft auch für eine gewisse Weile. Versuchen sich zum Teil ja auch, wir haben es von Mohamed Juni gehört, zu dem wir jetzt übrigens gerade die Telefonleitung verloren haben, deswegen kann ich nicht mehr nachhaken, aber die sich ja auch zum Teil einbringen wollen, die dann ja auch Bürger werden in einer gewissen Weise.
Ich bin ja Bürger in dem Augenblick.
Wenn sie keinen Status haben, noch keinen anerkannten Status.
Schon klar, aber dieser Status, sprich, ist ja vollkommen egal letztendlich dafür. Ich wohne dort, also weiß ich auch, was um mich herum passiert. Ich weiß im Übrigen von keinem Bürger, der 40 Jahren in meiner Kommune lebt, ob er nicht nächstes Jahr in eine andere Kommune zieht. Insofern mache ich da keinen Unterschied.
Sollte da die Kommunalpolitik vielleicht auch stärker auf all diese verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, auch auf viele diverse Gruppen, noch viel stärker auch zugehen, um vielleicht auch zum Beispiel Konflikte zu entschärfen?
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, weil genau diese Konflikte natürlich erst dann entstehen, wenn ich bestimmte Gruppen, das gilt für alle Gruppen, letztendlich nicht mit einbinde. Je früher ich Menschen mit einbinde, desto einfacher wird es, hinterher eine Entscheidung zu treffen. Und erst wenn eine Entscheidung mehr oder weniger schon getroffen ist und Menschen erst dann auf die Straße gehen, dann werden sie auch keine Befriedung eines Konfliktes mehr hinbekommen, weil einfach zu viele Vorentscheidungen getroffen sind. Von daher macht das Sinn. Ich muss aber zur Ehrverteidigung der Kommunen auch sagen, ganz, ganz viele versuchen das eben auch, scheitern dann aber eben auch dran. Wie gesagt, das hängt dann an so Sachen, ja, wie soll ich denn die Einladung beispielsweise in arabische Sprache übersetzen? Wie gesagt, da kann heute Technik ganz, ganz viel helfen. Ich glaube, das sind so Punkte, über die man nochmal nachdenken muss.
Wenn gar nichts geht, vielleicht hilft das ja.
Gerade KI kann da sehr, sehr viel möglich machen, ja.
Nicole Pichotta, Sie haben sich ja auch vieles Aspekt gewünscht.
Ergänzen.
Ja, bitte, gerne.
Entschuldigung. Ich finde das auch unheimlich wichtig, das Gefühl zu haben, angekommen zu sein und auch gewertschätzt zu werden. Und dass man einfach auch sagt, ich wohne dort und ich kann mich deswegen auch einbringen und kann auch deswegen meine Expertise einbringen, die ich auch aufgrund meiner Lebenserfahrung einfach gesammelt habe. Weil das ist ja leider auch ein Problem, von dem, sag ich mal, Rechtspopulisten gerade zehren, dass sie mit Feindbildern ohne Ende arbeiten und das einfach zu wenig zum Teil auch dagegen gesetzt wird. Und ich finde, es fehlt dann auch an wirklich sehr, sehr vielen, sehr guten Beispielen für gelungene Integration auch, weil diese Menschen zum Teil auch gar nicht so partizipieren könnten, wie sie es eigentlich sollten, meiner Meinung nach.
Passiert da etwas? Was passiert bei Ihnen in Oldenburg? Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Sprachbarrieren. Also wird vieles übersetzt, auch was Sie dort kommunalpolitisch tun?
Also ehrlich gesagt, wird da nicht viel übersetzt. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Die Frage ist aber ja, also wie geht man damit um? Also es ist natürlich so, dass auf den Informationen der Stadt Oldenburg, auf den Seiten oder so, die Sachen auch in verschiedenen Sprachen sind oder auch Dokumente, dass es die mehrsprachig gibt, na klar. Aber trotzdem ist ja die Frage, ob die direkte Ansprache nicht hilfreicher ist, ne? Ob man nicht besser irgendwie Formate findet, wo es in die Stadtteile reingeht, wo gezielt mit einer gewissen kompetenten Perspektive gearbeitet wird, also mit einer Kulturperspektive, ne? Also das ist halt immer so die Frage, wenn man mit manchen spricht, da ist es einfacher, eben das direkte Wort zu suchen, als irgendwelche Zettel zu übersetzen, überspitzt gesagt.
Wie kriegt man überhaupt mehr Vielfalt in die Kommunalpolitik? Sie haben es ja schon kurz angesprochen auch. Also sozusagen, dass das meist, ich sag mal, von der Statistik ist es einfach so, weiß und männlich. Das ist das, was die deutsche Kommunalpolitik dominiert. So, wie kriegen wir das besser hin?
Also ich glaube, dass man noch stärker das nutzen muss. Also wenn ich beispielsweise jetzt einen Termin hätte in einer jesidischen Gemeinde, so, dass wenn ich da wäre, dass ich einfach sagen würde, engagiert euch mal stärker. Ich meine, die sind super engagiert in Oldenburg. Echt großes Shoutout an die Leute von dem jesidischen Forum in Oldenburg. Aber nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, dafür Sorge tragen, dass wir bei den Terminen, wo wir sind, dass wir die Menschen ansprechen und sagen, hey, bitte engagier dich. Wir trauen dir das zu, du musst dir das zutrauen und los geht's. Du kannst zu unseren Sitzungen kommen, du kannst dort und dorthin kommen und bring dich einfach ein. Ich glaube, diese direkte Ansprache ist zentral. Im Übrigen nicht nur mit einer kultursensiblen Perspektive, sondern auch mit Blick auf Frauenförderung. Es ist total wichtig. Yeah. Ich kenne super viele Frauen, die einfach sehr mit sich hadern und sagen, oh, ich weiß nicht und Zeit und da werden so viele Sachen in Frage gestellt, statt es einfach mal auszuprobieren. Ne? Einfach mal machen und dann kann man ja immer noch nach ein paar Monaten sagen, okay, das war jetzt nicht das Richtige oder so. Aber diese Ansprache zu haben und zu sagen, hier, mach das mal, trau dich das, das muss viel, viel stärker gemacht werden. Und da ist natürlich, sag ich mal, das politische Feld auch so machtdurchzogen, dass es natürlich auch ein Risiko birgt. Ne? Wenn das Feld zu divers würde, dann wird natürlich auch sich diese Machtstruktur ändern. Das finde ich halt auch total spannend, wenn man sich die verschiedenen Generationen auch in der Politik anschaut. So stelle ich fest in der Kommune, dass die Jüngeren in der Regel anders diskutieren als die Älteren. Damit meine ich nicht unbedingt
wie?
Das Lebensalter, sondern den Erfahrungshorizont, den man dabei ist. Also ich nehme mit, dass wenn man, je länger man auch in der Kommunalpolitik aktiv ist, dass man anders auch diskutiert, dass man Hierarchien vielleicht auch eine größere Rolle spielen.
Weil man sie verinnerlicht hat.
Weil man sie auch verinnerlicht hat, aber sich das dann auch leichter macht. Ne? Wenn ich zum Beispiel 40 Jahre dabei bin, dann sage ich mir, was will der mir denn sagen? Der ist doch gerade erst so kurz dabei, der weiß doch gar nicht, wie die Schritte
allem,
sind.
Ne?
Oder die, absolut.
Frauen absolut. Da ja
und das ist ein
gehalten.
Riesenthema. Genau,
In Ihrem Netzwerk junge Bürgermeisterinnen, was können Sie da bewirken? Da sind Sie ja auch schon zum Teil auf Bundesebene auch schon vernetzt.
Also was ich für mich persönlich zum Beispiel feststellen kann, ist, dass es ein echter Türöffner ist, um an andere tolle Sachen ranzukommen. Ne? Also auch heute, dass ich hier bei Ihnen dabei sein darf in der Schalte, das hat sich halt auch irgendwie daraus ergeben. Ne? Und es ist einfach ja schon so, dass über Bekanntheit auch sich weitere Möglichkeiten eröffnen. Und das finde ich halt A, total wichtig, und B, ist es auch super wertvoll, sich einfach mit anderen super kompetenten Menschen auch auszutauschen, ne? Über den Tellerrand rauszugucken, zu sagen, oh, es werden bei euch ähnliche Themen in der Kommune auch diskutiert, wie kann man damit gemeinsam umgehen, also was kann ich von euch da mitnehmen, um Prozesse besser zu machen, aber auch die Thematik, wenn man selber manchmal so ein bisschen Phasen hat, wo man sich unmotivierter fühlt, wenn man irgendwas abgekriegt hat, was mit einem macht,
dass man also anfangen
kann. Zum Beispiel, wie geht ihr denn damit um? Ist das bei euch auch normal? Und dann stellt man fest, ja, in Oldenburg, da ist noch alles geil. Nein, überspitzt gesagt jetzt. So schlimm ist das nicht. Ich mache weiter. Ne? Also das ist unheimlich wichtig, da dieses Netzwerk für zu haben. Also da bin ich echt super dankbar über die Arbeit, die da gerissen wird.
Ja, Netzwerken, trau dich. Ich glaube, das war der Satz, den fand ich gerade bei Ihnen am wichtigsten. Menschen wirklich zu motivieren, dort auch hinzugehen, Vorbilder auch zu schaffen. Da spielen übrigens dann lokale Medien auch ein Stück weit eine Rolle, einfach mal zu zeigen, wer ist denn alles in der Kommunalpolitik aktiv. Die sind nämlich schon sehr divers, allerdings in der Tat. Und das merken wir, und da müssen wir auch an Strukturen natürlich arbeiten. Wir erleben, dass wir Menschen bis etwa 25 in den Gemeinderäten haben. Dann fällt das ganz massiv ab. Und so ab 55 geht das dann wieder los. Da haben wir dann wieder sehr viel. Und das gibt dann dieses Bild, männlich, älter und so weiter. Und das hat etwas natürlich auch damit zu tun, wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf der einen Seite mit diesem eben sehr zeitaufwendigen Ehrenamt auch ist. Und wenn ich dann abends um 17, 18 Uhr bis 22 Uhr eine Gemeinderatssitzung habe, hat einfach eine junge Frau, auch mancher junger Mann, ein Problem, weil es zu Hause noch eine Kinderbetreuung gibt. Und ich glaube, an diesen Dingen müssen wir arbeiten. Wie schaffen wir es, A, Sitzungen zu machen, die sich nicht über 5 Stunden hinziehen, B, Sitzungen zu machen, Möglichkeiten der Beteiligung auch für Gemeinderäte, beispielsweise auch hier wieder über sogenannte hybride Ratssitzungen und vieles mehr. Ich glaube, wir müssen an diesen Strukturen arbeiten. Wie schaffen wir es, gerade die Menschen in der Rush-Hour des Lebens, die uns fehlen, zwischen 25 und 55, insbesondere dort weiblich, eben stärker einzubinden und es ihnen möglich zu machen, einfach an diesen Sitzungen auch teilzunehmen.
Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen, was das auch zum Beispiel angeht, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder in dem Fall muss man ja sagen, meistens Ehrenamt und Familie angeht, wenn Sie in der Kommunalpolitik aktiv sind. Aus Stuttgart ruft uns an Anja Dagatz. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Wie ist
bei Ihnen? Ja, sehr. Also erstmal vielen Dank für dieses Thema und für diese Sendung. Ich höre schon die ganze Zeit gespannt zu. Ich möchte einfach den Blick nochmal richten auf nochmal eine Ebene tiefer und auch nochmal mehr an die politische Basis, nämlich die Ortsvereine, wo ich auch aktiv bin hier in Stuttgart-Ost. Weil das natürlich ein Gremium ist, oder das sind Gruppierungen.
Ortsvereine von Parteien, meinen Sie?
Ortsvereine von Parteien,
genau. Für welche Partei sind Sie aktiv?
Für die SPD. Mhm. Und muss auch gleich wieder zur Standaktion. Wir sind voll im Wahlkampf und so. Ne? Und das ist eigentlich aber auch genau der Grund, warum ich diese Arbeit so wertvoll und so wichtig finde.
Also Wahlkampf hier kann man für Europa oder für die Kommunalwahlen?
Europa,
beides,
regional.
Alles. Man verliert schon langsam den Überblick hier. Ja,
ja, ja. Ja. Nee, das ist auch Teil der Standaktion.
Ein Stand für alles? Wie ist es bei Ihnen? Ein Stand für alles?
Ja, die Gäste, die Sie da im Studio haben, die werden Ihnen das bestätigen. Man steht auf der Straße, es sind auch mittlerweile nicht mehr diese klassischen Stände. Man hat verschiedene Formate, in denen man auf der Straße steht und die Leute kommen auf einen zu mit irgendetwas. Und die Kunst ist sozusagen, sie da abzuholen, was sie haben, ob sie jetzt ein persönliches Problem haben, ob sie wirklich eine Frage haben, ob sie einen beschimpfen wollen. Und dann versucht man das zu steuern und guckt, wohin, ist das jemand, der europäisch interessiert ist, ist das jemand, der kommunalpolitisch interessiert ist, ist jemand, der sich über die Ampel aufregt. Man muss offen sein, man muss sehr breit aufgestellt sein, wie man Leute anspricht, wie man Leute ins Gespräch bringt. Und
nicht gleich sagen, bin ich nicht zuständig für, müssen Sie woanders fragen, sondern aufgreifen.
Aufgreifen. Also ich würde nie sagen, bin ich nie zuständig, aber ich würde zum Beispiel immer sagen, wir sind jetzt hier in der Kommunalpolitik, ne? Ampel ist jetzt, kann man eine Meinung haben dazu, ne? Zu den verschiedenen, oder Ukraine-Krieg oder so, kann man eine Meinung zu haben, aber wir sind jetzt hier für unseren Kommunalwahlkampf, das ist unser Kandidat, das ist unsere Liste, ne? Und würde es natürlich dahin lenken, das Gespräch, worum es auch wirklich geht in den Wahlen, ne? Um jetzt auch nicht abzulenken. Damit die Leute, ich sehe es schon auch als Aufklärungsauftrag, auch wenn man sozusagen als Partei da steht, geht es mir schon darum.
Was sind das für Gespräche eigentlich, die Sie da führen? Haben die sich verändert im Laufe der letzten Jahre? Weiß nicht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, wie lange Sie schon dabei sind?
Ich finde, die Leute sind gesprächsbereiter geworden. Also ich glaube, Stuttgart ist ein relativ friedliches Pflaster. Also das sagen mir auch wirklich die alten Recken, die hier schon seit 50 Jahren Wahlkampf machen. Es hält sich in Grenzen mit den Aggressivitäten und ist jetzt auch in der letzten Zeit nicht besonders schlimmer geworden. Das ist in anderen Bereichen, in anderen Gegenden schlimmer. Aber die Leute haben ein Redebedürfnis. Also man kommt sich vor und da
mehr als früher.
Finde ich ja. Ich finde, es ist nach Corona ist es krasser geworden, dass die Leute auf einen zugehen und das Herz richtig ausschütten, wo ich fast schon in so eine therapeutische Rolle komme. Und aber auch kommunalpolitisch kann man da oft helfen. Ne? Man kann ja oft sagen, da gibt es Ansprechpartner in dem Amt sowieso oder gehen Sie doch mal zu dem Abgeordneten, also zu der Stadträtin oder so. Man kann ja auch Hilfe anbieten. Aber die Hilflosigkeit, die Verwirrung und dieses Bedürfnis zu reden und das eigene Leid jemandem zu erzählen, nehme ich auch als Ehre wahr. Ich stehe da ja mit meinem, ne, mit meinem Stand und relativ, ja sozusagen mit meinen SPD-Sachen stehe ich dann da und trotzdem, in Anführungszeichen, kommen die Leute auf mich zu und erzählen, was sie persönlich bewegt, was ich wirklich als gesellschaftlichen Trend sehr, sehr faszinierend finde, wo ich einen großen Bedarf sehe und einfach nur alle bestätigen kann, redet mit den Leuten, geht auf die Straße. Ne, also die Podiumsdiskussionen, die man natürlich auch im Wahlkampf macht, sind gut. Das ist gut für die, die sich informieren wollen, die dann die Meinung von jeder Partei abhorchen wollen und so, das ist wichtig. Aber richtiger Wahlkampf findet auf der Straße im Gespräch mit den Leuten statt.
Erleben Sie Anfeindungen? Also richtige
Anfeindungen? Wenig. Also es gibt diese Brudler, ne? Wir sind ja hier in Schwaben, aber die.
Was ist ein Brudler?
Weg. Das sind die Maulen, die schimpfen so vor sich hin und werfen dir dann halt mal so einen Brocken hin, den nimmt man dann nicht auf und die ziehen dann weiter. Das finde ich tatsächlich, muss ich wirklich sagen, finde ich hier nicht so schlimm. Ich möchte nur ein Punkt, der mir einfach wichtig ist. Wir hatten ja diese ganzen, deswegen komme ich auf die Ortsvereine, weil das halt ein niedrigschwelliger Eintritt in die Politik und ins Mitgestalten ist. Die Pro-Demokratie-Demonstration, die wir jetzt hatten, die hatten tatsächlich zum Anstieg an Mitgliederzahlen bei uns geführt, hört aber auch ziemlich, kann man genau benennen, auf Januar, Februar und Anfang März. Und dann hatten wir keine weiteren Neueintritte mehr. Das ist nur ein Indikator, ne? Aber sozusagen diesen Übergang zu schaffen von, ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die verstehen, dass unsere Demokratie in Gefahr ist und die verstehen, dass wir uns drum kümmern müssen, sonst kommt sie in falsche Hände, und den Schritt nicht zu Partei, zu Mandat, zu Institutionen gehen. Also wenn wir alle die Leute hätten, alle Leute, die auf der Straße gewesen sind, wenn die sich auf Listen aufstellen würden, lassen würden, dann hätten, also in der Großstadt hat man meistens keine Probleme, die Liste aufzustellen, aber dann hätten der ländliche Raum kein Probleme, Listen zu füllen für die Kommunalwahl. Ne? Und das treibt mich so ein bisschen um. Also so als jetzt gedacht als Kommentar, aber gerne auch an die Profis, die Sie hier da als Gäste haben.
Also dauerhaftes Engagement. Das
irgendwie aufgreifen.
Dauerhaftes Engagement. Fehlt ihnen oft, also es ist eher so situativ und dann.
Genau, aber es ist ja viel. Es war ja, ist ja total beeindruckend, was da alles auf den Straßen war. Ne? Und großes Bewusstsein dafür. Ne? Und man sieht wirklich, die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist demokratisch gesonnen und versteht das, dass man sich darum kümmern muss. Und dieser Schritt, dann genau das zu tun, um die Demokratie am Laufen zu halten in demokratischer Weise, der wird dann oft nicht gegangen. Also,
ja, das ist natürlich eine Frage auch an unsere Gäste hier, aber auch tatsächlich die Frage, inwieweit unbedingt, um mal dieses, weil Sie von einem Ortsverein sprechen, von der SPD, vom Wahlkampf sprechen, also die älteste deutsche noch existierende Partei, auch sozusagen sehr traditionsreich eben eine Partei, die natürlich sehr wichtig ist für die Demokratie logischerweise. Aber gerade in der auf kommunaler Ebene bringen sich ja viele auch ein über ganz andere Formen, nicht nur über die klassischen parteipolitischen Formen. Christian Erhard Masiewski, wie sehen Sie das, wenn Sie mal so einen größeren Überblick haben über Deutschland? Wie stark sind wirklich diese klassischen Parteien, die zum Beispiel im Bundestag vertreten sind, wirklich auch kommunal dominierend?
Also die Parteien sind schon auch in den Gemeinderäten dominierend, aber das muss man sagen, die Parteipolitik selbst spielt so gut wie keine Rolle. Also ich kann mit Anträgen, die ich dort finde, da stimmt die Linke mit der FDP oder Stimme macht gemeinsame Anträge miteinander, das interessiert auch am Ende gar keinen, weil es da immer um die Sache geht. Und die Frage,
wir haben aber noch eine Partei, die wir gar nicht erwähnt haben, nämlich die AfD.
Wir haben
da gibt es immer wieder natürlich großen politischen Streit darüber, inwieweit man mit der zusammenarbeiten kann.
Ganz genau, das ist doch so, und auch dort gibt es weit mehr Zusammenarbeit, als viele sich das wünschen, über alle Parteien hinweg, das muss man deutlich sagen. Also wir erleben das immer wieder, dass zwar nicht gemeinsame Anträge gestellt werden, dann aber doch Anträge unterstützt werden. Also das ist sicherlich ein schwieriges Sonderthema nochmal. Aber, weil die Frau Dorgatz danach fragte, wie, oder eben das schöne Stichwort sagte, situativ. Ich glaube, das ist eben eben genau der Punkt. Wir merken in der Kommunalpolitik, dass wir Menschen begeistern können in dem Augenblick, wo etwas für sie Nahbares tatsächlich passiert. Und dann engagieren sie sich auch. Aber gerade junge Menschen sind in der Regel nicht mehr so schnell bereit, sage ich mal, in eine Partei beispielsweise anzutreten oder zu sagen, ich engagiere mich jetzt dauerhaft, sondern es sind meistens eher Projekte. Und ich glaube, da muss man sie dann eben abholen. Und die Voraussetzungen dafür, weil auch das Corona-Stichwort bei Ihnen eben kam, sind sehr viel besser geworden sogar. Gerade durch Corona ist es, und das können wir anhand auch einer Statistik nachweisen, wir haben das mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa jedes Jahr immer abgefragt, vor Corona, während Corona, nach Corona. Noch nie war das Image der Kommunalpolitiker, der Bürgermeister und der Verwaltungen so gut wie in der Corona-Zeit und in der Zeit nach Corona. Das heißt, wir haben da gerade eine Riesenchance, weil Menschen in der Corona-Zeit gemerkt haben, wie wichtig doch das, was bei ihnen vor Ort ist, passiert. Früher ist man nur zum neuen Ausweis mal in die Verwaltung gegangen. Jetzt haben die gemerkt, mein Kita-Platz ist morgen nicht mehr da. Wie kriege ich jetzt meine Kinderbetreuung hin? Und es war dann immer der Bürgermeister, es war immer der Gemeinderat, der in irgendeiner Form jetzt mit dir gemeinsam Lösungen gesucht hat. Ich glaube, da können wir sie abholen und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, wie wir sie langfristig dann auch für nicht nur Parteien, es gibt ja viele Wählervereinigungen, und auch viele Einzelkandidaten. Jeder kann einzeln für den Gemeinderat kandidieren, wenn er möchte.
Frau Bichotter, wie kriegt man Menschen langfristig engagiert?
Ich glaube, dass es daran, also dass es möglich ist, wenn man das Gefühl dann auch bekommt, dass man mit seinem Engagement was bewirken kann. Ich glaube, das ist zentral beim langfristigen politischen Engagement. Dieser Effekt, dass man sieht, man bringt sich ein und man hat was davon. Also nicht nur man selber, sondern die Gesellschaft. Oder
aber die Frage ist ja auch, muss man sich letztlich oder sollte man sich überhaupt kommunal langfristig engagieren, wenn man sagt, wie wir es gerade gehört haben von Herrn van der Erdt, dass es vielleicht dieses Projektbezogene viel greifbarer ist und man vielleicht Menschen da besser zusammenbekommt. Wenn man sagt, es gibt ein ganz konkretes Thema, zum Beispiel Kita-Ausbau oder hier soll ein Fahrradweg gemacht werden oder hier soll etwas verändert werden, ganz konkret, dass man da, wenn man so will, so kommunalpolitische Cluster schafft und damit Menschen stärker einbinden kann, ohne sie gleich binden zu müssen?
Nee, das würde ich ambivalent sehen. Also man sieht generell beim Ehrenamt ja bei allen Ehrenämtlern da diese Tendenz dazu, sich projektbezogener engagieren zu wollen. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sich gerne langfristig engagieren, einfach auch wegen Menschen, die sie dann kennen, Strukturen, die sie dann kennen, etc. pp. Und ich finde, gerade beim politischen Ehrenamt ist es total spannend, wenn man länger dabei ist, dass man auch die Möglichkeit hat, sich eine Position zu erarbeiten, wo man einfach am Ende des Tages noch mehr bewirken kann, ne? Wo es darüber hinausgeht, dass man nur was für eine Kita macht, sondern wo man wirklich sagen kann, klasse, ich kann mich jetzt hier im Verkehrsbereich einbringen, ich kann mich hier zu Bauvorhaben einbringen, ich kann mich jetzt hier im Sportbereich einbringen. Also das ist ja total reizvoll, da sich einzubringen. Aber ja, nicht nur das, man lernt da so viel dazu. Also von Kontakten zu total interessanten Menschen, zur Kommunikationsfähigkeit, die man da erlernt. Also das hatte ja die Fragestellende eben auch so schön gesagt, auch am Infostand, was man da lernt an Spontanität, wie man da mit allen möglichen Menschen umgehen muss, das sind ja Dinge, die lernt man, die hat man ja das ganze Leben, ne? Also das finde ich schon bemerkenswert, wenn man an seinem Arbeitsplatz ist und eben mit Leuten auch zu tun hat, die nicht politisch engagiert sind. Da merkt man schon zum Teil, dass da einfach unterschiedliche Kompetenzen auch da sind und Kompetenzen, die man selber hat, die super krass gut ausgeprägt sind. Ja. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Also auch eine Schule der Demokratie. Anja Dagatz in Stuttgart für die SPD aktiv. Ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, Sie müssen zurück zu Ihrem Wahlkampfstand, ne?
Ja, ja, vielen Dank.
Alles klar. Schönes Wochenende. Viele Grüße.
Danke.
Und Andreas Bock ruft uns an, der gerade in Spanien unterwegs ist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Im Urlaub oder haben Sie Deutschland verlassen auf Dauer?
Nein. Ich bin den zweiten Winter jetzt hier und komme fahre am nächsten Dienstag nach Deutschland zurück von Barcelona aus. Mhm. Ich habe mich immer verstanden, schon unbewusst als junger Mann, als politisch. Und habe mich apomäßig, außerparlamentarisch, sehr viel engagiert. Man muss mit sehr vielen Niederlagen zurechtkommen. Das ist mein Resümee dahingehend.
Wie haben Sie sich denn engagiert?
Naja, wir hatten als erstes, ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr sehr viel Motorrad gefahren und war ziemlich unbelastet mit Politik. Und dann ging ich in die linke Szene und habe ein Projekt mit aufgebaut.
Sie sind wohin gegangen? Was haben Sie gerade gesagt?
In der Heimatstadt.
Mhm. Wo ist das?
Und das ist Mittelfranken. Mhm. 70 Kilometer unter Würzburg.
Können Sie den Namen nochmal sagen, bitte?
Ansbach.
Ansbach, gut.
Ja, sehr verschlafen, ein bisschen zu bürokratisch. Ja, Übungsgelände für die Polizei, die haben dort eine Schule. Da ist man immer gut ausgesetzt an Repressalien, kann man gut mit trainieren. Im Haus gab es dann Eklat ein bisschen innen und dann kam auch ein bisschen Drogen rein. War aber nicht schlimm. Wir hatten eine Teestube für die Jungs, die wir aufgenommen haben, die daheim mal weglaufen sind. Konnten auch übernachten. Haben mit den Eltern gesprochen, haben ein paar Pädagogen dabei gehabt. Aber wie die Stadtväter gemerkt haben, dass das ihnen entgleitet, haben sie uns so zweimal im Jahr Hausdurchsuchung geschickt.
Mhm. Und sind Sie dann aktiv geblieben oder sind Sie dann irgendwann wieder ausgestiegen?
Die Projekte haben sich natürlich irgendwann verabschiedet, weil der Verein sich auch zerstritten hat. Dann mündet es ins nächste Projekt. Ich war dann auch im Ausland viel. War zum Beispiel 2003 Jahre in Barcelona. In der Hausbesetzerszene habe ich sehr viel gelernt. Den Jungs muss ich sehr danken. Die haben mein Kinderherz mir zurückgebracht. In vielen spielerischen, politischen Übungen. Nennen wir es mal so.
Mhm. Hausbesetzung ist natürlich ein Punkt, was Sie ansprechen, tatsächlich, ich sag mal, das Wohnungspolitische. Ja?
Ja.
Das ist ja etwas, was vor Ort, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist für ganz viele Menschen, nicht nur in Großstädten, auch in mittelgroßen Städten, da tatsächlich Wohnraum zu finden. Und viele fragen sich, wie kann man das? Da gibt es ja auch bundespolitische Initiativen zum Beispiel, die aber oft auch nicht so besonders weit kommen, was den Wohnungsbau angeht, was vielleicht auch die Begrenzung von Mieten angeht, auch auf Landesebene, auf kommunaler Ebene. Ist es etwas, wo Sie sagen, das ist doch, da würden Sie sich vielleicht wünschen, dass sich da mehr Menschen engagieren?
Ja, natürlich. Aber das Ganze muss kommunal stattfinden, um es dann überregional wirksam zu machen. Das heißt, es braucht ein Massenträgheitsgesetz, das sich in die richtige Richtung bewegt. Und zum Beispiel eine Mietbremse für Berlin. Wir haben gesehen, wie die gescheitert ist.
Mhm. Greifen wir mal das Thema auf. Nicole Pichotta, wie ist es bei Ihnen in Oldenburg? Eine relativ große Stadt mit 170.000 Einwohnern. Sie sind da für die SPD aktiv. Ich unterstelle mal, dass Sie sich um bezahlbaren Wohnraum kümmern. Wie erfolgreich sind Sie da?
Also wir haben ein ganz unterschiedliches Set, um, sag ich mal, den Bereich bezahlbarer Wohnraum zu stärken. Also wir haben da Quotenregelungen verabschiedet. Wir bauen zum Teil noch, es wird Bauland ausgewiesen an den Stellen, wo das geht. Wir haben die GSG in Oldenburg, das ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns am Wohnungsmarkt. Und es gibt da schon einiges an Engagement. Wir wollen jetzt auch eine Wohnungsbaugesellschaft gründen. Aber das Thema ist natürlich, dass der Zeitschuh einfach drückt. Ne? Also im Prinzip müsstest du ja von heute auf morgen schnipsen und dann sind die Wohnungen da, die fehlen. Aber so ist es ja nun leider nicht. Und es ist einfach zeitwierig und da muss man am Thema einfach dranbleiben. Ne? Und einfach alle Möglichkeiten, soweit es geht, ausschöpfen. Und
welche Möglichkeiten haben Sie denn? Also was kann man denn zum Beispiel tun als Kommune? Wenn es zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Grundstücke, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ne? Wer bekommt den Zuschlag für ein wichtiges Grundstück? Ist das der Meistbietende oder ist es der vielleicht bezahlbaren Wohnraum schaffen will?
Also da haben wir genau, das meinte ich eben, das Thema mit den Quoten ja verabschiedet. Ne? Also da kann man sich, da wird dann drauf beworben und da wird man dann einfach eben schauen, welche Quoten wie wird dann erfüllt, damit dieser dann den Zuschlag bekommt. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Stadtteil, der entwickelt wird und da wird auch bezahlbarer Wohnraum entstehen. Aber das ist natürlich was eben nicht von heute auf morgen geht, sondern einfach Geduld erfordert.
Können die Kommunen?
Aber das ist natürlich schon so, dass Oldenburg halt eine Stadt ist mit sehr, sehr hoher Lebensqualität. Ne, da entwickelt sich viel, da ist eine Uni, eine große Uni. Und da ziehen natürlich sehr, sehr gerne Menschen hin. Das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Und das ist natürlich ein Thema dann, was leider momentan auch dazu führt, dass es Menschen gibt, die dann ins Umland ziehen, weil die einfach nicht so den Wohnraum finden, den sie gerne hätten. Zumal das ja auch schon für manche so ein Thema ist, dass sie gerne in ein Einfamilienhaus wohnen möchten. Und dann haben wir ja aber auch viele Einfamilienhäuser, die sind natürlich belegt, das ist gar keine Frage. Aber die Menschen, die dort leben, das ist dann halt so. Ne? Das ist ein Thema, wenn man älter wird, dass man einfach sehr, sehr viel Wohnraum irgendwann hat. Aber da kann man nicht so rangehen, das ist ja gar keine Frage.
Kommunaler Wohnungsbau, kommunale Wohnungspolitik, Christian Erhard-Masiewski, müsste da noch viel mehr passieren?
Es kann viel passieren. Kommune ist da natürlich immer ein Stück weit begrenzt. Das hat natürlich mit Geld zu tun. Sie kann, das ist das Einfachste, selber bauen. Aber wie gesagt, da scheitere ich natürlich ganz, ganz schnell am Geld. Was ich spannend finde, ist zum Beispiel das sogenannte Münsteraner Modell. Die Stadt Münster hat sich überlegt, genau das, was Sie sagen. Ich suche mir Investoren, die nicht mir das Grundstück möglichst teuer abkaufen, sondern diejenigen, die sich vertraglich festlegen, die niedrigsten Mieten anzubieten. Und bieten die ihr Grundstück, die Stadt hat vergleichsweise viel in kommunaler Eigenschaft, nur und da geht es. Man bieten die dieses Grundstück auch für 1 Euro an, mit der Verpflichtung, du musst dann aber das, entsprechend diese niedrigen Mieten anbieten oder entsprechende Verkaufspreise. Dann ganz klar, das Wichtigste, was Kommunen machen müssen, um Preise zu senken, ist, wo es irgend geht, Baugebiete ausweisen. Je mehr Angebot da ist, desto stärker sinkt logischerweise der Preis. Dann gibt es so ganz konkrete Modelle, wie zum Beispiel ein einheimisches Modell. Da geht es immer um die Frage, wie schaffe ich es denn, dass nicht der Investor von außen nur möglicherweise Wohnraum bekommt, sondern eben die Menschen, die schon mehr bei mir in dem Ort wohnen. Kinder ziehen irgendwann zu Hause aus. Da gibt es relativ einfache Möglichkeiten. Das muss man vertraglich ziemlich genau über Satzungen und so weiter regeln. Indem man aber, ich sage mal, bevorzugen kann, Menschen, die zum Beispiel im Ehrenamt tätig sind, Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, über ein Punktesystem dann am Ende diesen Wohnraum oder diese Grundstücke zukommen zu lassen.
Man könnte zum Beispiel in einen Bauausschuss marschieren, mit ein paar Freunden und Kollegen sagen, so, wir haben einen Plan, wir hätten gerne dieses Grundstück, wir wollen hier was Familiengerechtes bauen, wir wollen den Kiez beleben und könnte damit am Ende Erfolg haben?
Könnte er, wenn natürlich das entsprechend ausgewiesen wird. Trotzdem habe ich natürlich das Problem, ich kann nicht einfach hingehen dann und sagen so, okay, du bekommst jetzt dieses Grundstück. Das heißt,
das ist klar.
Das ist eben genau dann so ein bisschen
die Hürde. Versuchen.
Aber und, Sie können zumindest versuchen zu sagen so, das vorhandene Baugebiet kann ich natürlich entsprechend gestalten. Dann mache ich entsprechende Auflagen, dass das und das entsprechend darin sein soll. Und dann stehen entsprechend gut natürlich die Chancen, dass diese Familie oder wer auch immer dann dieses Grundstück bekommt, ja.
Andreas Bock, in Spanien haben wir jetzt gerade technisch verloren. Ich wünsche trotzdem eine gute Heimreise nach Deutschland und vielen Dank für diesen Anruf. Kommunalpolitik, wer macht das eigentlich noch? Das ist unser Thema heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Und gehen wir wieder in die Gegend von Stuttgart, nämlich nach Fellbach zu Rainer Anhalt. Schönen guten Morgen oder guten Tag, je nach Biorhythmus. Was beschäftigt Sie?
Ja, guten Tag, Herr Balzer. Und in die Runde. Ja, also in Fellbach gibt es ein ganz prägnantes Objekt, was gebaut wurde. Das ist 107 Meter hoch, nennt sich Fellbacher Tower. Und da sollen Wohnungen rein. Da waren auch Wohnungen geplant. Das waren zunächst Luxuswohnungen. Und die wurden ja dann über mehrere Investoren verkleinert, diese großen Wohnungen. Das Objekt ist immer noch nicht fertig. Es wird auf dem Dach besiedelt. Seit 4 Jahren etwa von einer Falkenkolonie. Also zurzeit sind da 4 junge Falken drin. Man kann das sehr schön beobachten. Aber das ist ein Ausdruck von Fellbacher Versagen in der Kommunalpolitik. Die Bürgermeister seinerzeit vor 15 Jahren, die haben sich da ein Prestigeobjekt ausgedacht. Und mehrere Katastrophen haben dazu geführt, dass das bis heute nicht fertig ist. Es ist zur Hälfte etwa verglast im Außenbereich. Es ist im Winter möglicherweise auch gar nicht winterfest zu machen. Es erfrieren praktisch dort sämtliche Leitungen regelmäßig oder was auch immer. Die Bausubstanz wird wirklich kaputt gemacht.
Ja, wie ist das zu erklären, dass es zu dieser Bauruine kam da bei Ihnen? Was genau ist der Grund?
Damals habe ich das nicht verfolgt. Ich habe das dann immer wieder nur im Auge gehabt, weil ich dran vorbeigefahren bin. Wenn Sie vom Osten nach Stuttgart reinfahren, von der B29, dann sehen Sie das Objekt schon von ganz fern. Das ist ein Riesenturm, ist auch mit solchen roten Flugwarnlampen da ausgerüstet. Und die Bürgermeisterin, die Frau Zoll, die hat gesagt, wir hätten das Objekt geerbt und sie müssten da immer sich drum bemühen, aber es geht nicht vorwärts. Da wird letzten Herbst dann gesagt, wir haben einen neuen Investor, oder vor 2 Jahren war das schon, und wir hätten einen neuen Investor, wurde ein neuer Aufzug, Außenaufzug dran gebaut und das geht und geht nicht vorwärts. Aber das ist ein Ausdruck von Fellbacher Kommunalpolitik, denke ich. Ich habe schon sehr oft angefragt, was wird mit den Baumalleen in einer Gärtnereigelände, die hat zugemacht aus Altersgründen. Und das ist ein riesengroßes Neubaugebiet geworden. Allerdings hat sich der Gemeinderat, der Herr Lenk, dann dagegen ausgesprochen in einem öffentlichen Artikel und hat geschrieben, ihm wird ganz übel oder er hat ein unangenehmes Gefühl, wenn er daran denkt, wie man da zu wohnen hat. Also die Bebauung auf einem Gärtnereigelände hätte ich mir auch anders vorgestellt, nämlich mit großzügigeren Außenbereichen, dass die Leute sich nicht gegenseitig in die Fenster gucken können. Das wäre jetzt also eine wichtige Sache.
Ja, und tatsächlich, weil Sie sagen, was sagten Sie, diese Bauruine steht schon seit 10 Jahren, haben Sie, glaube ich, gesagt, ne? sehr lange. Und während wir sprechen, sehe ich, die hat sogar inzwischen schon einen Wikipedia-Eintrag da, diesen Tower da bei Ihnen in Fellbach bei Stuttgart. Also hat schon durchaus enzyklopädischen Charakter, was da passiert. Also offenbar auch die Dauer von Prozessen. Ich meine, sowas will ja keiner, wenn man das so hört. Ne? Also Nicole Pichotta, wenn Sie sowas hören, ohne dass Sie jetzt natürlich zuständig sind also dafür.
Darf ich noch mal sagen, es kann nicht sein, dass eine Gemeinde über Jahrzehnte sich sowas erlaubt, sowas dahin zu setzen, wo viele kritische Stimmen waren. Vielleicht ist das zu groß, vielleicht ist das ein Übernehmen der Gemeinde. Oder Fellbach besteht aus 3 Gemeindeteilen und da baut sich der eine gegen den anderen irgendeine Gartenfläche oder eine Straßenbereich aus hat die Gemeinde zusammengelegt vor 50 Jahren und heute hätte man das auch nicht mehr gewollt. Die Gemeinderäte arbeiten eigentlich auch, also man muss sagen, gegeneinander. Die wollen eigentlich gar nicht dem Bürger das zukommen lassen, was der Bürger kritisch anfragt.
Bernhard, ich greife das mal, kurz auf nochmal, wenn es um sozusagen auch langwierige Prozesse geht, wo sich vielleicht auch verschiedene Kräfte gegenseitig lähmen und das Thema Bauruine ist ja zum Beispiel eines von diesen Beispielen, wo jahrelang oft nichts passiert, wo vielleicht auch die Kommunalpolitik vergeblich auf weitere Investoren wartet. Nicole Pichotta, da sind wir vielleicht auch beim Thema Bürokratie, vielleicht auch beim Thema allzu viele Anträge, allzu viele Ebenen, allzu viele Menschen, die dann mitreden. Was würden Sie Herrn Anhalt zum Beispiel empfehlen als Bürger? Was kann man da tun in solchen Situationen?
Also ich würde ihm empfehlen, öffentlich Druck auszuüben. Ich würde ihm empfehlen, ein Gleichgesinnte zu finden, wo man sich dann gemeinsam zusammenschließt und dann über die Presse dann auch das immer wieder thematisiert und auch in die Fachausschüsse zu gehen und das anzusprechen. Ich glaube, das Problem ist ja, wenn sich eine Kommune auf den Weg gemacht hat, so ein Projekt, so ein Großprojekt auf den Weg zu bringen, wird da ja unheimlich viel Geld reingesteckt worden sein. Und ich glaube, sich dann irgendwann ehrlich zu machen und zu sagen, oh, wir haben da Geld versenkt, wir suchen eine Alternative dafür, das wird wahrscheinlich die Gewählten wahrscheinlich sehr viel Mut kosten, ne? Weil die nachher dann vielleicht für etwas verantwortlich gemacht werden, was sie gar nicht verursacht haben. Und das ist aber trotzdem ja ein großes Problem. Also wir haben ja zum Beispiel, bei uns ist es ja so, bei diesen Großprojekten, wenn die dann anstehen, die müssen ja über den Rat laufen. Und da sind halt schon sehr, sehr viele, die sich da auch beteiligen und kritische Stimmen, die dann laut werden. Und das ist ja auch total wichtig, weil das ja auch ein großes Kontrollorgan sozusagen dafür ist, dass eben nicht solche Dinge passieren, die einfach ganz, ganz viel Geld kosten und Menschen auch sehr wütend machen, berechtigterweise.
Also es bräuchte auch mehr Fehlerkultur, auch in der Kommunalpolitik?
Ich glaube das schon, aber ich glaube, die Fehlerkultur ist schon auch sehr, sehr hoch. Ich glaube, das ist so ein deutsches Kulturphänomen oder vielleicht auch ein norddeutsches Kulturphänomen, dass man sehr, sehr große Sorgen im Vorfeld schon anstellt, bevor irgendetwas passiert. Und dementsprechend sind vielleicht auch bürokratische Strukturen aufgebaut, dass man sehr, sehr viel korrigiert und prüft und prüft und prüft, bevor irgendetwas losgeht. Und da würde ich mir persönlich auch manchmal mehr unternehmerischen Geist wünschen, soll heißen, dass man einfach pragmatisch Sachen anpackt und umsetzt. Aber das ist für die Prozesse wahrscheinlich ungewohnt. Ich habe keine Ahnung.
Rainer Anhalt in Fellbach bei Stuttgart. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und hoffen wir, dass dieser, man kann es auch im Netz sehen, wirklich sehr hässliche Tower dort, diese Bauruine vielleicht irgendwie nochmal eine andere Verwendung bekommt oder vielleicht sogar verschwindet. Und gehen wir nochmal nach Wolfenbüttel zu Heinrich Neumann. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Zunächst, mein Akku macht vielleicht schlapp, dafür möchte ich mich im Vorfeld entschuldigen.
Jede Sekunde zählt.
Ich sitze hier mit einem ängstlichen, aber auch mit einem zuversichtlichen Auge, denn ich habe die Statistik nicht genau da, aber ich denke, es scheint sich hier seltener um die schiere Gewaltlust zu handeln, als um Unmutsäußerungen.
Sie meinen Übergriffe gegenüber Kommunalpolitikern zum Beispiel?
Ja, und da dürfen sich auch Politiker mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Es war mal das Stichwort Politikerhaftung. Jetzt müsste das dann aber eben auch ein bisschen moderater stattfinden. Gegen Richter sind auch strafrechtliche Maßnahmen mit hohen Hürden bedacht und das aus gutem Grund, sonst haben wir nämlich keine Richter mehr, bei Ärzten das Ähnliche. Aber wenn man daran denkt, wie die Corona-Regelung die Bevölkerung...
Jetzt ist tatsächlich, ja, ist schade, ja. Eigentlich sehr spannend, schade, ja. Es ist wirklich hier, Sie sehen es vor mir, es ist tatsächlich offenbar einfach der Akku jetzt beendet. Gut,
ja,
gut.
Schade.
Jetzt geht es aber, ja, bitte.
Ja, aber gerade weil er damit anfing, strafrechtliche Maßnahmen, also ganz grundsätzlich, das gibt es. Also auch ein Kommunalpolitiker,
gegenüber
viele wissen das nicht.
Politikern und Kommunalpolitikern.
Genau, also in dem Augenblick, wo ich beispielsweise eine Satzung oder einen Haushalt verabschiede, der hinterher zu massiven Problemen führt, kann ich persönlich hinterher auch in Regress genommen werden. Es gibt sogar in Deutschland eine Versicherung für Kommunalpolitiker, sich genau dagegen abzusichern. Also unter hohen Hürden ist das möglich, aber ich glaube, es ging ja dem Anrufer eher grundsätzlich um die Frage so...
Um Verantwortung.
Verantwortung, genau. Ne? Was ist Verantwortung? Ich möchte widersprechen an einem Punkt. Politiker seien mitunter selber schuld daran, dass es, wenn auch nicht so viele Übergriffe gibt. Ich glaube, das fand ich so ein bisschen grenzwertig.
So genau
hat
er nicht formuliert,
gesagt, aber ich hatte da so ein bisschen im Hintergrund diesen Eindruck. Ja, es geht natürlich um Diskussionskultur dabei auch. Ich glaube, das steckt eher dahinter und da hat er natürlich vollkommen recht. Ich glaube, wir machen einen Riesenfehler mittlerweile in Deutschland. Wir waren immer schon, es gab immer populistische Äußerungen. Ich erinnere mich 1976 im Bundestagswahlkampf hat die CDU bundesweit plakatiert, Freiheit statt Sozialismus und wollte, also das war natürlich auch populistisch. Es war aber nie gegen Personen, sondern immer inhaltlich in der Sache. Und ich glaube, das vermischen auch Kommunalpolitiker teilweise ein bisschen zwischen, zu unterscheiden zwischen in der Sache hart und durchaus auch mal etwas deutlicher und einem persönlichen Angriff. Und sobald es ein persönlicher Angriff wird, merkt natürlich auch dann der Bürger draußen so, die sind sich ja selber schon spinnefeind. Die sind ja, Frau Giffey hat das neulich als Freiwild bezeichnet, wie sie sich manchmal fühlt, wenn Menschen gegen...
Ja, ganz Franziska genau, Giffey, die ja auch angegriffen worden ist. Ja. Ich will das mal ganz kurz nochmal aufgreifen, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, aber Nicole Pichotta, ich würde das gerne an Sie nochmal weiterreichen, was sozusagen Haftbarkeit, was Verantwortungsübernahme, da spielt ja auch das Thema Fehlerkultur mit rein, von Kommunalpolitik angeht. Wie ist das eigentlich zum Beispiel mit sowas wie Immunität? Also für einen Bundestagsabgeordneten muss die ja erstmal aufgehoben werden, bevor die Staatsanwaltschaft ermitteln können. Wie ist es eigentlich bei einem Kommunalpolitiker?
Ja, da fragen Sie mich jetzt was. Also ehrlich gesagt ist das ein Thema, womit ich mich vorher noch nicht beschäftigt habe. Und deswegen, wir sind halt normal ansprechbar, eigentlich überall als KommunalpolitikerInnen. Und das ist schon auch ein Problem, ne? Weil wir dann auch, sagte ich eingangs schon, für Dinge verantwortlich gemacht werden, für die wir nichts können. Und ich würde einen Punkt gerne ergänzen wollen. Es gibt ja eine Untersuchung, eine aktuelle der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und mittlerweile sind es um die 13% der Befragten, die dort gesagt haben, ja, ist Gewalt gegen Politiker ist okay. Ne? Und das ist natürlich ein Problem, also dass sich das so entwickelt hat. Ne? Und das finde ich völlig inakzeptabel.
Versuchen wir einfach tatsächlich vielleicht eine Botschaft auszusenden, die eher positiv ist, wenn es um demokratische Beteiligung angeht, gerade auch im kommunalen Bereich. Wir konnten das zu großen Teilen auch tun in dieser Sendung bei all den Problemen. Wir haben es angesprochen, natürlich, was Anfeindungen angeht, das ist ja offensichtlich, aber auch Bürokratie und auch Geldmangel und vieles andere mehr. All das hat uns beschäftigt hier in dieser Sendung. Sie können die natürlich gerne nachhören, deutschlandfunkkultur.de oder in unserer DLF-Audiothek und auch viele andere Themen zum Thema Kommunalpolitik. In diesem Superwahljahr am 9. Juni ist Wahl in zahlreichen Bundesländern, nächste Woche auch schon in Thüringen, nicht nur EU, sondern eben auch kommunale Parlamente, kommunale Gremien werden gewählt. Ich danke Ihnen sehr, Nicole Pichotta, für die SPD aktiv, Ratsfrau, dort ehrenamtliche Bürgermeisterin in Oldenburg in Niedersachsen. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und Christian Erhard Masewski war bei uns Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal und selber auch Gemeinderat für die FDP in Hohenneuendorf bei Berlin. Dankeschön.
Herzlichen Dank.